Die Abteilung Basketball, heute mit zwei Guards der BBL, Carsten Tada und Yoshi Saibu im Gespräch. Und einer fehlt. Dafür kommt einer dazu. Jetzt. So, herzlich willkommen zum Podcast Abteilung Basketball. Ich sage
guten Tag
und dabei wird es auch bleiben heute, weil Kollege Körner heute nicht im Haus ist. Dafür herzlich willkommen Alex Vogel.
Ja, hallo, servus, grüß dich.
Servus, hallo. Das heißt, wir sind heute zu zweit. Schöne Grüße gehen raus an Körni. Und machen heute trotzdem Podcast, ist ja auch schön, denn der Dienstag ist Podcast-Tag.
So sieht's aus, ja. Und dementsprechend freuen wir uns jetzt.
Und es wird sehr viel Basketball gespielt, weiterhin. Und wir haben sehr viel Basketball gesehen, sehr viele interessante Themen, haben dann noch zwei spannende Interviewgäste. Aber vorab die Frage an dich, Alex, du warst auch unterwegs jetzt in Oldenburg. Wir haben mitbekommen, es gab leichte Reisestrapazen, weil es wurde gestreikt. Wie so oft, es passiert regelmäßig in Deutschland. Ja. Wie ich lernte, es war eine, wie nennt sich das, die Vertretung, die Gewerkschaft, genau, eine nicht anerkannte Gewerkschaft namens UFO.
So sieht's aus.
Hatte welche Konsequenzen für dich?
Ja, es war eine sehr, sehr spezielle An- und dann auch am Ende auch Abreise.
Also, du musstest nach Oldenburg zum
Spiel. Genau, ich musste nach Oldenburg zum Spiel gegen die Bayern und mein Flug wäre normalerweise ganz normal gegangen um 11.30 Uhr und es hieß ja die ganzen Wochen, beziehungsweise die vergangene Woche, ja, es wird zwischen 6 und 11 Uhr gestreikt, von daher halb 12 eigentlich eine ganz gute Zeit loszufliegen. Ja. Morgens mache ich dann auf, sehe die Push-Nachricht, der Streik wurde verlängert bis Mitternacht. Hab dann direkt angerufen bei der Lufthansa und die Lufthansa hat gesagt, ja, gar kein Problem. Ja. Flug findet auf jeden Fall statt. Check ein, ganz normal, stehe vorm Gate und bekomme dann die Nachricht, your flight has been cancelled, we are working on a solution. Und dann dachte ich, ja, schön und gut, bin ich mal gespannt auf die Solution. 5 Minuten später kam dann die SMS, ja, du kannst am nächsten Tag dann fliegen um 8 Uhr, was natürlich nicht ganz so praktisch gewesen wäre.
Also du musstest zu deinem Experteneinsatz und wer die Sendung gesehen hat, hat auch gesehen, dass die Sendung begonnen hat ohne dich. Also
genau, hat dann ohne mich begonnen. Ich habe dann dank tatkräftiger Unterstützung, das war wirklich super, was die Buchung angeht, einen Flug nach Hamburg genommen, dort den Mietwagen bekommen.
Also Hamburg statt Bremen.
Hamburg statt Bremen, genau, war dann dort um 15.45 Uhr in Hamburg und dann ging es ruckzuck auf die Autobahn Richtung
Oldenburg. Wie lange fährt
Oldenburg.
Man Hamburg-Oldenburg?
Also ich glaube, bei gutem Wetter sind es vielleicht 1,5 Stunden ohne Stau, aber du musst ja dann durch den Elbtunnel dann und bei Bremen wird auch sehr, sehr viel gebaut momentan und dann hat sich das schon so 2 Stunden hingezogen. Dann war ich zum Tip-Off genau an der Halle und dann erste Auszeit reingesprungen.
Ja, also in deiner Funktion als Magenta Sportexperte warst du da, also für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, es gibt nicht mehr viele, die dich nicht kennen, vor allem die diesen Podcast hören. Du ordnest die Spiele ein für uns, hast auch co-kommentiert am Sonntag, darüber reden wir gleich. Wir sollen noch kurz fragen, was würde Körni wohl zu dieser Gewerkschaft sagen, die gestreikt hat?
Ich lehne sie einfach nur ab.
Okay, wir müssen ein bisschen den Spirit hier weiterziehen. Oldenburg-Bayern, spannendes Spiel. Wir werden gleich noch intensiver drüber sprechen. Was natürlich extrem auffiel, war der extrem gute Start der Oldenburger. Wie hast du es gesehen? Was war da los bei den Bayern?
Ja, also die Oldenburger haben sehr, sehr gut gespielt, haben irgendwie alles getroffen, hatten sofort die richtige Intensität.
29, glaube ich, oder? Im
ersten? 29 zu 11 oder so 13, um den Dreh oder zu 13. Also es war auf jeden Fall eine ganz, ganz deutliche Geschichte. Ja. Und die Bayern waren einfach gar nicht da, haben nicht verteidigt, keinen Fokus gehabt, keine Intensität. Haben vorne katastrophal gespielt, konnten die Bälle teilweise nicht wirklich fangen, nicht weiterpassen, also da war gar nichts da. Mhm. Und dann liegst du, wenn die andere Mannschaft gut aufgelegt ist, eben auch als FC Bayern mal ganz schnell so hoch hinten. Es waren ja dann 21 Punkte sogar irgendwann.
Mhm. Ja, 29-13 nach Viertel 1 und kam man natürlich von diesem Blowout gegen Villeurbanne, haben wir so auch nicht erwartet, wenn wir auf die Euroleague-Woche zurückschauen von den Bayern. Es war dann doch deutlich leichter als erwartet, oder?
Gegen Villeurbanne meinst du jetzt? Ja, also...
Also vielleicht ist da auch ein Grund, diesen Switch dann zu schaffen, wenn du von so einem Spiel kommst, in der Euroleague, dann in der Liga natürlich.
Also gegen Villeurbanne haben die Bayern exzellent gespielt, von Anfang an den Fokus gehabt, den sie gegen Bonn eben nicht hatten im Pokal, wo sie rausgeflogen sind. Villeurbanne ist auswärts auch eine andere Mannschaft als daheim. Ich glaube, das werden wir in Zukunft dann auch noch ein bisschen deutlicher sehen können. Zuvor hatten die Franzosen ja beide Heimspiele gegen Olympiakos und Panathinaikos gewonnen. Mhm. Und kann schon sein, dass das so ein bisschen mit einspielt bei den Bayern.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also diese, wir haben das ja immer wieder, diese Doppelbelastung Euroleague-Liga, wie motiviert man sich? Müssen wir bei Gelegenheit auch mal mit einem Bayern-Spieler besprechen, glaube ich. Wir werden nachher noch mit Carsten Tadasch sprechen von Oldenburg. Da werden wir genauer noch eingehen auf das Spiel. Wenn wir sonst auf das Wochenende schauen in der BBL, was war los? Es gibt weiterhin sieglose Teams, also im Tabellenkeller. Bayreuth dramatisch verloren, in der letzten Sekunde eigentlich, aber...
Ja, da ist ein großes Aber dabei. Also die Mannschaft von Raul Korner hat, glaube ich, gar keine schlechte Partie gezeigt, hat sich gesteigert.
Steigerung,
ja. Vor allem in der ersten Halbzeit das wirklich gut gemacht. Petro Kajas hat ja auch gesagt, Bayreuth hat uns dominiert im ersten Durchgang. Ja. Und dann gab es ja diesen Game-Winner von Steve Fisturia.
Ja.
Das war sicherlich gut gemacht, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass das ein Schrittfehler von Fisturia war, weil er zweimal, also nachdem er den Ball aufnimmt, zuvor schon den Schritt mit dem rechten Bein gemacht hat und dann erneut das rechte Bein nimmt und das nicht erlaubt.
Ja. Extrem wenig thematisiert worden hinterher.
Ja.
Also gar nicht eigentlich. Du hast es dann, glaube ich, gesagt, wir machen ja jetzt auch das als dezenter Promotion-Hinweis. Nach den Kurzzeitspielen am Sonntag immer quasi ein Recap des Weekends. Namens, wir nennen das Kurzzeit-Kompakt. Da habt ihr auch auf das Spiel geschaut und hast du sofort gesagt, ja, Travel. Und dann bin ich so auf der Couch gegangen. Ja, klar, krass. Aber ich habe das Spiel gesehen und auch da ist es mir nicht wirklich aufgefallen, weil es halt so flüssig aussah.
Ja, es sah super flüssig aus. Es war auch eine gute Bewegung, also von Fisturia, der da zum Korb geht, aber eben unerlaubte Schrittfolge in dem Moment. Wurde wenig thematisiert, aber es war ein Schrittfehler. Ja. Glück für Fechter.
Großer Wurf davor war der von Alford.
Genau, aus der Ecke.
Aus der Ecke
zur Führung.
Also da dachte man schon, Game-Winner und haben es geschafft, ersten Sieg. Mental natürlich wäre es extrem wichtig für die Bayreuther, die natürlich jetzt, ja, kann man so sagen, einen Fehlstart hinlegen, was den Saisonstart betrifft. Ansonsten Berlin super souverän gegen Würzburg. Nach dem harten Euroleague-Spiel, da werden wir auch später noch ein bisschen mehr über die Euroleague-Teams sprechen. Aber wer erwartet hat, schweres Spiel eigentlich in Würzburg. Also 40 Stunden nach und auch in Barcelona viel los mit den Protesten dort. Keine Ahnung, wie die Reise der Berliner war, aber kein leichtes Spiel an sich, dann sofort nach Würzburg zu müssen.
Ja,
aber auch sehr gut waren bisher in der Saison.
Ja, die zuvor auswärts bei den Bayreuthern locker gewonnen hatten. Mhm. Das war ein eindrucksvoller Auftritt. Aber es hat auch damit zu tun, weil die Würzburger die Berliner haben spielen lassen, wenig physisch agiert haben, ein bisschen zu viel Respekt hatten vor den Berlinern. Und wenn du die Berliner spielen lässt, wenn du sie in ihren offensiven Rhythmus kommen lässt, dann hast du keine Chance.
Ja.
Also als SOLW Würzburg. Und das hat Barcelona nicht gemacht. Barcelona hat deutlich physischer dann gespielt im zweiten Durchgang. Da haben die Berliner Probleme. Das haben wir auch in den letzten Jahren schon gesehen unter Ito. Immer wenn es ein bisschen physischer zur Sache geht, dann wird es schwieriger für Berlin.
Ja.
Und Würzburg hat das zu keinem Zeitpunkt eigentlich gebracht. Ja. Und dementsprechend war es dann relativ easy.
Ja, absolut easy. Schau nochmal auf die Ergebnisse. Braunschweig, auch spannendes Thema. Machen wieder über 100 Punkte. Gewinnen gegen den MBC. Also erstaunlich, würde ich mal sagen. Hätte ich jetzt so, also nicht erwartet, würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich bin sehr positiv überrascht.
Von Braunschweig allgemein, wir spielen sehr, sehr gut. Also Piet Strobel macht da bisher einen exzellenten
Wahnsinn,
Job.
Ja.
Also das funktioniert richtig gut. Die marschieren, die haben bisher erst eine Niederlage in der Saison, das war bei den Bayern, wo sie auch gekämpft haben.
Also, sie waren immer in Reichweite, einigermaßen. Das Spiel war nicht komplett weg.
Ja. Also du hast eine gute Teamchemie da. Ich glaube, das kannst du von außen gut beobachten und das hilft dir natürlich ungemein. Und die Mannschaft funktioniert, viele junge Deutsche, die auch viel Spielzeit bekommen, ein Kostja Muschidi, der gut spielt, aber auch andere Leute, ein Lukas Wank, also die Mannschaft ist richtig gut anzuschauen.
Ja, um es in den Worten von Kostja zu sagen.
Ich meine, es ist Basketball, es ist ein Spiel of Runs.
Es ist ein Spiel of Runs, das sind solche Philosophien brauchen wir in diesem Podcast. Frankfurt gewinnt gegen Hamburg, auch dramatisch am Ende als Ogun Sipe, denn also das wäre, glaube ich, der verrückteste Game-Winner des Jahrzehnts.
Ja, auf jeden Fall. Also damit beidhändig von
international, wir sprechen global, glaube ich.
Ja, also das wäre ein irres Ding gewesen. Vor allem, weil bei Marvin Ogunsipe bisher nicht so viel geht aus dem Feld. Von der Freiwurflinie wirft er nicht mal 40%.
Dann trifft er den ohne Ringberührung. Von der eigenen Freiwurflinie. Also, an alle, die es noch nicht gesehen haben, ich empfehle, diesen Game Report zu schauen.
Ja, das ist ein heißes Teil.
Ja. Ja, Hamburg sonst schwierig. Haben jetzt natürlich auch schon den einen Sieg, haben schon den Sieg. Frankfurt, schwieriges Auftaktprogramm bisher, bis zum Hamburg-Spiel. Deshalb, glaube ich, kann man denen noch ein bisschen Zeit geben.
Musst du noch ein bisschen Zeit geben. Sie hatten ein schwaches Spiel, das war in Berlin, aber da haben wir jetzt gesehen, dass auch Würzburg hoch verliert. Ansonsten hast du gegen die Bayern gut gespielt. Da gab es ja auch ein bisschen umstrittene Flopping am Ende in dieser Partie gegen die Bayern zu Hause, sonst hättest du das Spiel vielleicht gewonnen gegen die Münchner.
Stimmt,
du hast
natürlich.
In Bonn nur mit einem Punkt verloren.
Ja.
Und also die Frankfurter neuer Coach, da fehlt noch der Point Guard, der etatmäßige mit Anthony Hickey, der verletzt ist. Mhm. Da muss man noch ein bisschen abwarten.
Ja.
Ich glaube, die sind gut aufgestellt und die kommen da unten auf jeden Fall wieder raus.
Ja.
Ob es dann für den Kampf um die Playoffs reicht, muss man mal abwarten.
Stimmt, da war das Spiel gegen die Bayern, wirkt schon, als ob es 2 Monate her ist, aber es war vorletzte Woche quasi. Da haben sie wirklich sehr gut gespielt, oder auch diese defensive Intensität.
Ja.
Also gewisse Identität dürfte das werden, glaube ich, bei Frankfurt, wofür sie ja auch eigentlich immer bekannt waren.
Ja.
Ja, ja. Unangenehm zu spielen in Frankfurt. Gut, kommen wir zu den Teams, die noch keine Niederlage haben. Thema Kreisheim.
Ja, geil. Also,
coole Geschichte, ja.
Ja, anderes Team, also anders zusammengestellt. Ich finde, deutlich besser zusammengestellt, deutlich athletischer.
Ja.
Insgesamt ein bisschen breiter aufgestellt, tiefere Mannschaft, die sehr, sehr wurfstark bisher agiert. Ich glaube, vor allem das Spiel in Bonn, wo sie sehr, sehr hoch gewonnen haben, ist da ein bisschen repräsentativ dafür.
Mhm.
Ein Herrera, der bisher sehr, sehr gut spielt, ein Hawkins, der überragt. Also die Mannschaft ist richtig gut gecoacht von Thomas Isalo.
Ja, Stichwort Sebastian Herrera, der letzte Woche bei uns im Gespräch war im Podcast und da ging es darum, ob seine Mutter in Chile Magenta Sport schauen kann. Okay, ich habe mich schlau gemacht. Lieber Sebastian, falls du das hörst oder auch in Richtung Spielagentur, jetzt habe ich den Namen vergessen, es tut mir sehr leid, aber ich weiß, er ist ein Abti. Es tut mir sehr leid. Die Sache ist die, man muss ein Magenta-Sport-Abo in Deutschland abschließen, dann kann man es auch in Chile schauen. Mit Vorläufen und den hervorragenden Expertisen von dir
ganz,
unter
ganz,
anderem.
Ganz ruhig. Ja.
Und dann klappt das. Also, man muss einfach nur die Login-Daten schicken nach Chile, dann klappt das auch. Dort wurde ich sehr dezent darauf hingewiesen vom Hauptquartier in Bonn, dass das sehr wohl geht. Da muss man auch nicht Laola 1 TV schauen, den Auslandsrechteinhaber. So viel dazu. Ein bisschen Housekeeping muss ja auch sein. Ja, Kreisheim, schöner Standort einfach auch. Also ich glaube, da ist gerade die Euphorie. Hat natürlich ein leichteres Auftaktprogramm als manche andere Teams, aber trotzdem, 4 Siege sind 4 Siege, kann ihnen keiner mehr nehmen und bin mal gespannt. Hast du im Kopf, gegen wen sie spielen jetzt? Wer kommt denn da jetzt?
Kreisheim spielt, in Vechta oder was war das nochmal? Beim MBC.
Beim MBC jetzt, okay.
Beim MBC, schwieriges Spiel, da tippe ich auf die erste Niederlage von Kreisheim.
Oh.
Glaubt, dass der MBC das Ding holt. Die stehen bisher schlechter, als dass sie sind. Der MBC ein paar Dinger relativ knapp verloren, bisher 1-4. 1-3, also ja. MBC, ich glaube, die kommen noch, werden dies Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Nee, das glaube ich auch. Dann zu Hause gegen Oldenburg und dann zu Hause gegen Ludwigsburg. Ludwigsburg, die jetzt zu Hause gespielt haben gegen Ulm, also da müssen wir jetzt auch noch mal kurz ausholen. Einerseits Ludwigsburg, die machen 106, Markus Knight kommt zurück und macht sofort wieder, beginnt da, wo er aufgehört hat, scored.
Ja, 24 Punkte gemacht, also hat sich fit gehalten, in Shape da zurückgekehrt und war sofort da, sofort einen guten Impact, einen guten Einfluss auf die Partie gehabt und Ludwigsburg mit einer beeindruckenden Vorstellung. Ich glaube, das Team passt deutlich eher zu John Patrick, zu seiner Spielidee, als das letzte Team im vergangenen Jahr, wo es nicht so gut lief. Und dementsprechend Ludwigsburger auf jeden Fall ein deutlicher Kandidat für die Playoffs dieses Jahr.
Ja, sehe ich auch so. Also interessant war das eben letztes Jahr, dass das so nicht gepasst hat. Und man kennt ja diese High-and-Fire-Kultur.
Ja.
No offense, Lubu-Fans, aber das passiert ja dann doch regelmäßig da. Bisher hat es den Eindruck, als ob das alles ganz gut passt.
Ja.
Und John Patrick seine 40 Minutes of Hell wieder jetzt auch offensiv neuerdings durchziehen kann. Gut, sie war nie schlecht offensiv eigentlich, aber 106 liegt natürlich auch an Ulm ein bisschen, liegt immer am Gegner auch, wenn du so viel kassierst. Wie siehst du die Ulmer bisher?
Also sie sind natürlich vor der Saison ein bisschen so ein Risiko gegangen, in dem Moment, wo du Killian Hayes, einen ganz, ganz jungen Point Guard, auf die 1 stellst, was natürlich ein gewisses Risiko birgt.
Mhm.
Dann hast du einen Trainer verpflichtet, der natürlich einen großen Namen als Spieler hatte, aber auch noch nicht wirklich viel Erfahrung als Head Coach.
Eigentlich ein Rookie-Head Coach.
Genau.
Also er hat ein paar gemacht, aushilfsweise in
der ACB.
Genau. ACB war es, ja.
Genau, ja. Ein mutiger Weg, aber also auf keinen Fall ein schlechter Weg. Du hast Leute wie Zoran Dragic verpflichten können. Generell ist der Weg der Ulmer, das ganze Projekt in Ulm sicherlich sehr, sehr positiv zu bewerten. Aber bisher, ich glaube, sie wurden zu hoch gejubelt nach den beiden Siegen im Pokal und in der Liga gegen Vechta, weil Vechta da noch nicht wirklich da war. Und jetzt werden sie vielleicht teilweise ein bisschen schlecht gesehen nach den Niederlagen, zuletzt international, aber auch in der BBL. Ich glaube, das braucht Zeit. Und man muss schauen, ob sich dann auch wirklich Killian Hayes wieder so ein bisschen findet, was heißt findet, er hat 6 Turnover im Schnitt, das ist schon...
Das ist heftig, ja.
Das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Und da muss ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel kommen, vielleicht auch die Aufgabe von Per Günther, der jetzt nicht schlecht gespielt hat, in Ludwigsburg auch 12 Punkte gemacht hat. Mhm. Und die Ulmer haben eine vielleicht schwierige Saison vor sich, aber ich glaube, das war den Leuten auch klar, weil sie eben entsprechendes Risiko eingegangen sind.
Ja, es ist... Also kommt darauf an, wem es klar war. Natürlich, die Fans haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung in Ulm. Jetzt hat man die Playoffs verpasst. Eigentlich der Anspruch natürlich, dass sie da zumindest da dabei sind. Das ganze Projekt, das du angesprochen hast, finde ich weiterhin super spannend.
Super gut, ja.
Da musst du natürlich auch solche Phasen aushalten können. Gerade wenn du sagst, okay, du gibst dem 18-Jährigen die Schlüssel in die Hand. Mhm. Der soll den Karren da jetzt fahren. Und natürlich schwierig. Auch eine interessante Konstellation, wenn du ein NBA-Prospect bist, wie Killian Hayes, das ja zweifelsfrei ist, der sehr hoch teilweise im Mock-Draft auftaucht, ist so ein Jahr, kann natürlich auch in beide Richtungen ausschlagen jetzt. Also
klar, aber das war den Verantwortlichen ganz bestimmt auch klar. Und wir haben jetzt ganz Anfang der Saison und dass Killian Hayes ein unfassbares Talent hat und dass, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu holen,
absolut,
du das dann auch auf jeden Fall machen kannst, wie es die Ulmer dann auch getan hat, ist, glaube ich, logisch. Und man muss mal abwarten, der kann schon noch kommen und der wird, ich wünsche es mir, dass er noch kommt. Ich wünsche mir, dass die Ulmer mit ihrem Projekt da weiterhin Erfolg haben, weil es einfach sehr, sehr spannend ist, da zuzuschauen, weil der Kader auch sehr, sehr viel hergibt. Aktuell ist eine Phase jetzt da, die nicht unbedingt so gut ist, und mal schauen, inwiefern und vor allem, wie schnell sich die Ulmer da wieder herausspielen können.
Ja, weil man das ganz kurz zusammenfassen will, also die Ulmer wollen ja tatsächlich Spieler ausbilden, egal ob sie jetzt deutsch sind oder international oder europäisch, vor allem, denke ich mal, wird der Fokus sein. Insofern natürlich auch wichtig, dass so ein erstes großes Prestigeprojekt wie Killian Hayes, wenn man es so bezeichnen will, natürlich auch dann funktioniert, weil dann natürlich andere junge Talente sehen, da kriege ich Spielzeit, da kann ich mich entwickeln. Deshalb sehe ich es auch, glaube ich, so, dass man das aushalten muss.
Auf jeden Fall, und vielleicht kann man da auch den kurzen Vergleich zum Fußball ziehen, zum BVB. Bei Dortmund bekommt in den letzten Jahren immer sehr, sehr viele Jugendspieler, die vielleicht auch teilweise die Bayern haben wollen. Also zum Beispiel ein Jadon Sancho ist zum BVB gegangen und nicht zu den Bayern, obwohl die Bayern auch da interessiert waren.
Weil sie eben gesehen
haben, dass in der Vergangenheit viele Talente die Möglichkeit bekommen haben, die Zeit bekommen haben, sich zu entwickeln und dass du da eben dann auch den nächsten Schritt machen kannst. Und das macht Sancho jetzt beim BVB aktuell, auch wenn die letzte Phase jetzt nicht ganz so gut war, wo er suspendiert wurde. Und genauso kannst du es dann auf den Basketball beziehen und siehst dann da eben auch, dass Killian Hayes ein gutes Beispiel sein kann für andere junge Leute, die dann eventuell sehen können, okay, in Ulm kriege ich die Zeit, in Ulm wird mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entwickeln und vor allem auch Fehler zu machen. Diese Fehler macht er aktuell und da müssen die Ulmer jetzt aber meiner Meinung nach stark bleiben und weiter auf Killian Hayes setzen, aber da bin ich mir auch sicher, dass das der Fall sein wird.
Noch dazu ist die Pranker-Position natürlich die, wo du die Fehler am prominentesten siehst, weil da passieren die Turnovers, da musst du organisieren. Also ich bin gespannt. Also Per Günther hatte natürlich, ging auch aus der Vorbereitung mit 1-2 Wehwehchen. Also wenn Per fit ist, dann ist es ja eigentlich eine gute Konstellation, dass er da so einen Veteranen hinter sich hat. Du hast Zoran Dragic im Team.
Perfekt.
Der auch ein super spannender Spieler ist. Eurocup auch noch keinen Sieg für beide deutschen Teams, werden wir auch gleich mit Carsten noch drüber sprechen. Kommt vielleicht auch zu früh für so ein Team. Kann man so sehen, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall. Wahrscheinlich jedes Spiel, das du international machst, einfach was die Erfahrung betrifft.
Auf jeden Fall. Und die Ulmer sind eine neu zusammengestellte Mannschaft zu großen Teilen. Ja. Und die muss sich natürlich auch erst finden. Vor allem auch, wenn der Point Guard neu besetzt ist. Du hast angesprochen, wichtige Position im Basketball. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und Fokus liegt definitiv auf der Bundesliga bei den Ulmern. Und
traditionell auch, kann man sagen.
Genau. Ja. Und dementsprechend kannst du die Eurocup-Spiele auch nutzen. Klar, du willst sie gewinnen und willst da möglichst weit kommen. Aber geht vor allem vielleicht auch darum, Spieler weiterzuentwickeln und mehr Rhythmus zu finden insgesamt. Ja.
Wie siehst du den Spielstil generell unter dem neuen Coach?
Ja, also sie spielen ja in der Defensive, in der Pick-and-Roll-Verteidigung dieses Next, also da sind diese spanischen Einflüsse schon ein bisschen da, ohne da jetzt weitere Ausführungen zu machen.
Mach ruhig.
Ja, also
wir sind heute unter uns.
Genau, kein Kearney. also wird häufiger im Pick-and-Roll dann geholfen vom direkten Passweg vom Flügel, der ganz, ganz nah ist im Pick-and-Roll, der dann den ballführenden Spieler übernimmt. Also das sind diese spanischen Einflüsse, die eben Jaka Lakovic mitbringt aus der ACB, wo das auch so gemacht wurde. Und der Spielstil ist interessant. Also du hast vor allem von der ganzen Zusammenstellung her eine Mannschaft, die, glaube ich, ganz gut auch zu diesem Spielstil passt. Und ich würde mich freuen, wenn das weiter positiv bzw. wieder in eine positive Richtung bei den Ulmern geht.
Absolut. Ich finde es auch immer super spannend, wenn du eben solche Einflüsse kriegst, internationale Coaching-Einflüsse. Wir haben gesehen, wie die Liga profitiert von Aito. Auch da werden wir werden später noch mit Yoshi Saibu sprechen. Wo du ja merkst, dass Thomas Pech natürlich sehr viel mitgenommen hat aus dieser Zeit in Berlin und das jetzt in Bonn anwendet. Wie erfolgreich, klären wir gleich. Dann bleiben wir mal beim anderen Eurocup-Team und rufen jetzt bei Carsten Tadda an, der natürlich auch auf dem Feld stand gegen die Bayern am Sonntag. Und da fragen wir mal nach, wie das so war für ihn.
Hallo, hi.
Hallo.
Schöne Grüße. Der Alex, der neben mir sitzt, der kommt ja gerade aus Oldenburg, hatte ein bisschen Reiseprobleme. Es war ein sehr spannendes Spiel, Carsten. Habt super gestartet, 29-13 nach dem ersten Viertel. Wie hast du es denn erlebt? Was ist danach passiert?
Ich denke, das war auf jeden Fall ein sehr gutes und spannendes Spiel gewesen. Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. Die Bayern mit einem klassischen Fehlstart, denke ich, haben viele, viele Würfe und leichte Körbe daneben geworfen. Und dann hat sich halt einfach die Routine des deutschen Meister- und Euroleague-Teilnehmer gezeigt. Die haben ganz ruhig ihren Stiefel weitergespielt, sind nie nervös geworden und wir haben dann halt angefangen, nicht mehr so gut zu treffen, waren in der Defensive nicht mehr so gestanden wie am Anfang und dann kommt so eine Mannschaft wie Bayern München schnell ins Laufen, erzielt schnell ein, zwei Körbe und bekommt dann ihren Rhythmus und deswegen ist das Spiel dann gekippt.
Super spannend fand ich auch nach dem Spiel das Interview vom Teamkollegen Rashid Malbasic. Wir können da mal kurz reinhören. Er fasst eigentlich ähnlich zusammen, aber gewohnt charmant.
Ja, wir haben auch in der Eurocup-Phase gezeigt, dass wir zu schlecht sind, dass wir momentan international mithalten. Wenn man in der Zweitklasse europäischen Bewerben nicht gewinnen kann, wie soll man dann, sag mal so, einen Playoff-Kandidat in der Euroleague schlagen? Wir haben gut angefangen, Konzentration gezeigt, nur halt über 40 Minuten. Braucht es ein bisschen mehr Glück als ein paar Würfe in der ersten Halbzeit.
Rashid bringt es da, oder wie gewohnt, sehr ehrlich. Er hat den Eurocup auch angesprochen. Da habt ihr euch sehr schwer getan bisher. Was glaubst du, was sind da die Gründe?
Wie es im Prinzip anspricht. Ich meine, wir haben jetzt gegen Istanbul und gegen Tendo gezeigt, dass wir auf jeden Fall auf dem Niveau mitspielen können, aber uns fehlt einfach die Konstanz über 40 Minuten so ein Spiel zu gestalten. Und solche Mannschaften, die eben auf internationalem Niveau spielen, haben einfach die Erfahrung, Fehler schnell zu bestrafen und halt dann schnell mal einen Lauf, der nicht wie in der BBL gegen normale Mannschaften, sage ich jetzt mal, 5-0 beträgt, wird halt dann gleich ein 10-15-2 Lauf werden und dann gerät zu schnell in Rückstand und dann wird es extrem schwer, eben so einen Rückstand aufzuholen und das fehlt uns momentan sowohl im Internationalen als auch dann gegen diese Top-Mannschaft in der Bundesliga.
Ja, weil wir Rashid gerade gehört haben, ihr seid ja zwei Veteranen im Team mittlerweile. Er ist jetzt in Jahr 3, oder glaube ich?
Ja. Beide in Jahr 3,
genau. Ihr seid beide in Jahr 3, ja. Und was man ja so mitbekommt, ihr seid ja auch sehr gut befreundet. Also ist das nur auf Social Media so oder ist das in echt auch so?
Nö, wir kommen auch außerhalb des Feldes gut miteinander zurecht, gehen auch öfters mal Kaffee trinken. Wir sitzen ja auch im Bus nebeneinander.
Ja.
Also da herrscht auch eine freundschaftliche Basis auch außerhalb des Feldes.
Dann liegt es ja wahrscheinlich schon auch an euch, dass man, was du gerade beschrieben hast, ein Team muss sich ja auch immer entwickeln. Natürlich jedes Jahr Neuzugänge. Was kann man denn da so machen? Du hast auch schon sehr, sehr viel erlebt jetzt in deiner BBL-Karriere. Einige Stationen durchgemacht. Wie kann man da Einfluss nehmen, dass man sich da als Team vielleicht besser findet, um diese Erfahrungen eben beispielsweise international, dass man das in positive Spielweise dann ummünzen kann?
Ich denke, dass wir einfach im Training eine Art Vertrauensbasis aufbauen müssen, dass wir dann im Feld uns besser verstehen, einander vertrauen, sowohl defensiv als auch offensiv, dass der Ball besser läuft. Dass jeder die Qualität vom Mitspieler besser mitbekommt, dass wir die dann in den Spielen nutzen können. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Art Vertrauensbasis, die da geschaffen werden muss. Und wenn eben neue Spieler kommen, dann dauert es halt manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, je nach Charakter von den Spielern. Und ich denke, das müssen wir jetzt auf jeden Fall probieren, schnellstmöglich aufzubauen, dass es jetzt in den nächsten Partien besser wird.
Wenn du so ein bisschen mal auf die Guard-Position schaust, also ihr habt ja jetzt Will Cummings verloren, Spieler, der eigentlich jederzeit im 1 gegen 1 scoren konnte, auch wenn es offensiv mal irgendwie nicht lief, was den Rhythmus anging. Seid ihr auf den Guard-Positionen jetzt anders besetzt? Das heißt auch so ein bisschen anderes Spiel mit Braden Hobbs jetzt auf der 1, der einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Fehlt dir so ein bisschen teilweise von auf euren Guard-Positionen dieses Scoring, dieses Selbstkreieren im Vergleich eben zum letzten Jahr? Also nicht, dass da Will Cummings natürlich 1:1 ersetzt werden sollte, aber ist das vielleicht noch so ein bisschen ein Problem, dass die Neuzugänge wie Blakes da vielleicht zu lange brauchen, um das wirklich hinzubekommen?
Ja, ich meine, Braden und Will kann man natürlich ganz schwer vergleichen, sind komplett unterschiedliche Spielertypen. Jeder, der Braden weiß, kennt, weiß, was er kann. Er ist ein exzellenter Passgeber, kann seine Mitspieler exzellent in Szene setzen, und ich denke, da müssen wir als vor allem in der Starting Five können wir davon profitieren. Dass ich meine offenen Würfe muss ich treffen, wenn ich frei bin. Ricky wird mehr Looks bekommen und auch Philipp. Und ja, von der Bank mit Jerry, da muss auf jeden Fall in Zukunft mehr kommen. Da fehlt, denke ich, noch die Konstanz bei ihm. Er hat jetzt gegen München gezeigt, dass er auf jeden Fall effektiv sein kann, wenn er hochprozentig trifft. Aber er muss halt einfach die Stabilität finden, um uns dann auch, wenn die Wechselei losgeht, uns da tragen zu können.
Mhm. Trotzdem, was kann man denn mitnehmen aus so einem Spiel? Also es ist manchmal, glaube ich, schwierig gegen die Bayern zu spielen, gerade wenn du so einen guten Start hast, dass du dieses Positive da noch mitziehst, oder wann ist denn der Punkt, beschreib mal als Spieler auf dem Feld, wenn du mitbekommst, so ja, okay, jetzt nach dem guten Start, das Spiel läuft uns gerade so ein bisschen oder wir geben es gerade aus den Händen, gibt es einen gewissen Zeitpunkt, wo du weißt, okay, jetzt wäre eigentlich ein Timeout gut gefühlt als Spieler, oder wie nimmt man das wahr?
Ich habe so wahrgenommen, dass auch als wir mit 21 vorne waren, war mir klar, dass das Spiel nicht so weiterlaufen wird, weil Bayern einfach qualitativ zu hoch, zu stark ist, um zu sagen, wir können das Spiel jetzt so weiterspielen. Von mir war im Vornherein klar, dass Bayern auch irgendwann ihren Lauf haben wird, wo sie den Punktestand verkürzen werden. Ich denke einfach, wir müssen da ein bisschen abgezockt und abgeklärter werden, dann in den Sachen Play Calls, nicht nervös werden. Dann haben wir einige schlechte Würfe genommen. Wir waren dann in der Defensive einfach nicht mehr so gestanden wie am Anfang. Dann ja, sind die Würfe nicht mehr gefallen. Dann, wie ich vorhin gesagt habe, das Vertrauen ein bisschen zum Mitspieler verloren. Wir waren dann, jeder war ein bisschen zu sehr um seinen eigenen Mitspieler gesorgt, als dass wir als Kollektiv dann verteidigt haben. Und da haben wir ja einen nach dem anderen Punkt dann verloren, und dann ist das Spiel gekippt. So, was jetzt das Play, Timeout, Call und so angeht, das ist ja alles Coaches-Sache, da mische ich mich jetzt nicht weiter ein.
Ja, klar.
Aber nichtsdestotrotz, denke ich, hätten wir auf jeden Fall das Spiel noch länger, enger gestalten können.
Ja, du schaust ja auch viel Basketball, wenn ich es richtig im Kopf habe, also Euroleague. Meine Bayern sind ja ein, habe ich das richtig im Kopf? Ja.
Ja, genau.
Wie Rashi schon gesagt hat, die sind ja ein Euroleague-Playoff-Kandidat. Was ist dir denn sonst noch so aufgefallen bisher in der Euroleague? Hat sich ja sehr viel getan in der Offseason, viele spannende neue Spieler gekommen. Berlin ist dazugekommen als deutsches Team. Was ist denn so dein Eindruck bisher?
Ich denke, dass auf jeden Fall die Euroleague-Saison sehr durchgewürfelt wurde. Es sind viele Mannschaften dabei, die letzten Jahre, sag ich jetzt mal, Mittel- bis Unterfeld mitgespielt haben, sind jetzt auf jeden Fall mit Playoff-Kandidaten. Ich denke, sie sind viel ausgeglichener geworden. Viele hochkarätige Spieler sind jetzt in die Euroleague zurückgekommen, die in der NBA nicht mehr so Tritt gefunden haben. Mir macht jetzt noch mehr Spaß, die Spiele anzuschauen. Natürlich auch mit Berlin noch als zusätzliche deutsche Mannschaft. Und ich denke, man kann auf jeden Fall eine spannende Euroleague-Saison dieses Jahr erwarten.
Welches nicht-deutsche Team interessiert dich denn am meisten?
Ja, ich finde Cesca ganz interessant, weil da viele Spieler spielen, mit denen ich schon mal zusammen auf dem Feld stand.
Ja.
Kyle Heinz, Joe Vogtmann, Jannis Strelnix, um ein paar zu nennen. Die finde ich ganz spannend. Dann Real Madrid ist natürlich wieder dieses Jahr eine ganz spannende Truppe. Und ich finde auch immer ganz interessant, was Jasse Kivicius in Žalgiris da macht mit den Jungs als Trainer. Deswegen ja, gibt es da einige spannende Vereine, die ich mir gerne anschaue.
Žalgiris mit dem kleinen Budget immer vergleichsweise super spannend, was die da rausholen. Also da können sich, glaube ich, viele ein Beispiel nehmen überhaupt. Aber gut, das ist halt auch die Basketballkultur in Litauen, oder? Also
Ja, das definitiv. Ich denke auch, dass Jacek Kivicius viel gelernt hat in den Zeiten bei Panathinaikos unter Jelko Obradovic. Und er ist ein extrem erfahrener Spieler und er probiert es natürlich in seiner Art und Weise an die jungen Spieler weiterzugeben. Und ja, es sind ja auch wieder zwei Spieler dabei mit Krikonis und Walkup, die schon in der BBL gespielt haben.
Stimmt,
deswegen, ja, ist halt spannend, wie sich solche Spieler dann auch entwickeln.
An der Stelle sei der dezente Hinweis erlaubt, Magenta Sport zeigt dir ab dieser Woche ein zusätzliches nicht-deutsches Euroleague-Spiel. Das geht los mit Anadolu Efes gegen Real Madrid. Macht da den Auftakt. Also wir zeigen ab jetzt 3 Spiele pro Woche. Und man kann den Leuten wirklich nur empfehlen, die es bisher noch nicht machen, dass Euroleague Basketball macht einfach Spaß. Also das
auf jeden Fall.
Ja, das wollte ich an der Stelle nur mal loswerden. Carsten, lass uns über deinen Sommer sprechen.
Ja.
Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, haben uns sehr viel gesehen bei den bei vielen, vielen Quali-Fenstern. Hast du jedes Quali-Spiel gemacht eigentlich?
Ja, ich war bei jedem Quali-Spiel dabei.
Du warst bei jedem Quali-Spiel dabei. Okay, es ist natürlich schon spannend. Mit Basti haben wir da auch schon ein bisschen drüber gesprochen, hier im Podcast. Ja, du hast alle Quali-Spiele gemacht, dann kommt das große Turnier. Wie hast du es denn erlebt? Also als Sportler will man natürlich dabei sein. Du warst immer Teil des Teams, warst, glaube ich, auch der erfahrenste Spieler im Team. Wie hast du es denn erlebt im Sommer?
Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Enttäuschung für mich, als ich den Anruf von Coach Rödel bekommen habe, ist für mich so ein bisschen, ja, das Spielinteresse ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, ein ganzes Spiel mir angeguckt, weil die Spiele dann auch immer zu einer Uhrzeit waren, wo mein Sohn sehr aktiv war und ich nie richtig die Zeit hatte, mir die Spiele ganz anzugucken. Aber ich habe natürlich den ganzen Trubel mitbekommen in den Medien, mir die Scores angeguckt und ja, ich find's natürlich schade, wie das Ganze verlaufen ist, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass der deutsche Basketball auf jeden Fall eine Zukunft hat. Und ich denke, die Jungs werden auch, beziehungsweise der DBB werden ihre Sachen daraus ziehen und probieren, das im nächsten Turnier besser zu machen.
Okay, das heißt, du hast das Drama gegen die Dominikanische Republik nicht ganz gesehen. Natürlich, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, dann auch die Spiele so zu verfolgen, also mit dem Blickwinkel, den du gerade beschrieben hast. Also das Interesse wird dann automatisch weniger. Impliziert das jetzt auch, weil es geht ja weiter und wir haben ja immer noch diese komische Konstellation, dass man Quali-Spiele spielen muss, obwohl man eigentlich der Ausrichter der Heim-EM ist. Ist das für dich überhaupt noch ein Thema jetzt?
Es ist schwierig zu sagen für mich. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Es kommt wieder ein Turnier im Sommer mit der EM 2021 im eigenen Land, was natürlich ein extrem geiles Turnier ist.
Ja.
Aber ich denke, die Jugend, die jetzt von hinten kommen, die drückt, die sind sehr stark. Und ich weiß nicht, ob es in dem Moment richtig wäre, oder es wäre in dem Moment wahrscheinlich richtig, den ganzen Jungen diese Chance zu geben, vielleicht solche Quali-Spiele zu spielen, um sie dann eben an solche Turniere heranzuführen. Und wie ja auch Coach Rödel immer sagt, die Jugend sollen da reinschnuppern, die Möglichkeit haben, dann irgendwann im A-Kader zu stehen. Deswegen spiele ich natürlich mit dem Gedanken, ob das überhaupt für mich nochmal Sinn macht, mitzuspielen. Aber ich denke, da müssen dann noch die ein oder anderen Gespräche geführt werden, wie das dann weitergeht.
Natürlich braucht die Jugend ja immer auch Führung. Das ist ja auch was so ein bisschen thematisiert wurde, auch während des Turniers. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wahrscheinlich schon. Also natürlich haben Leute ja auch gesagt, so, hey, da hat einfach auch so ein bisschen das Herz des Teams gefehlt, weil halt Basti und du gefehlt haben. Ich nehme an, das hast du schon auch mitbekommen. Also, dass da eure Namen fielen natürlich.
Ja, definitiv. Aber ich betrachte das Ganze so, als der Kader ausgestellt wurde oder gesagt wurden, welche Spieler im Kader sind, hat jeder gesagt, so ja, wir haben den besten Kader, genau so muss der Kader aussehen. Und dann erst als es schlecht lief, kam dann die Kritik auf mit, ja, es haben Spieler wie Basti und ich gefehlt. Deswegen lässt sich immer leicht sagen, für die Kritiker, wo es an welchen Ecken es gefehlt hat. wenn davor schon mein und sein Name gefallen wäre, wäre es wieder was anderes gewesen. Deswegen sehe ich das aus dem Winkel mal ein bisschen anders.
Ja.
Wenn das, du weißt, was ich meine in der Hinsicht.
Ja, klar. Hat Per Günther lustigerweise auch gesagt, weil ich bin ich im Interview gestolpert, als ich deinen Namen gegoogelt habe. Da meinte er auch, dass es dann, wenn ihr dabei gewesen wärt und es wäre schief gegangen, dann hätte man gesagt, warum sind die dabei? Und,
genau, richtig, das
und
meine ich.
In beide Richtungen, ja, musste ich gerade dran denken. Natürlich schwierige Situation. Deutsche Basketball wird natürlich weiter auch auf Nationalmannschaftsebene passieren und hoffentlich auch funktionieren. Lustigerweise warst du ja trotzdem noch in China dieses Jahr.
Ja.
Ihr seid mit Oldenburg dahin gereist. Ich habe es auch ein bisschen verfolgt auf euren Social-Kanälen und auch bei dir. Das war ja ein Monster-Trip, den ihr da hattet.
Ja, die Hinreise auf jeden Fall. Wir sind hier von Hamburg nach Helsinki geflogen.
Okay.
Von Helsinki nach Shanghai und dann von Shanghai nach Chongqing. Und haben dann da im Prinzip das Turnier gespielt. Innerhalb von 4 Tagen hatten wir 3 Spiele.
Heftig.
Und dann ging es wieder zurück und 2 Tage später war dann das Pokalspiel gegen Crailsheim.
Was war da der Hintergrund der Reise? Das habe ich final, irgendwo habe ich es mal gelesen, aber was war ein Sponsoring-Termin? Oder?
Ja, also ich denke, da wurden im letzten Sommer Kontakte geknüpft und wir wurden dazu eingeladen. Das ist im Prinzip, sollte es mal ein Turnier werden mit hochkarätigen Euroleague-Mannschaften, die das da austragen wollen. Und wir waren im Prinzip so ein bisschen mit die Versuchskaninchen bei dem ersten Turnier. Und ich denke, im Endeffekt war es eine Sponsorengeschichte, die da ablief. Der genaue Hintergrund wurde natürlich mit uns da nicht diskutiert. Sondern wir sind dann im Prinzip die Spieler, die das ausfüllen müssen. Ob es jetzt sinnvoll war oder nicht, sei dahingestellt. Ich fand es sehr spannend, den Trip, sehr interessant. Ja. Haben wieder eine Kultur ein bisschen näher kennengelernt.
Wie hast du es denn erlebt? Also China, ich war ja auch gerade da, also jeder hat da so seinen eigenen Eindruck. Wie war es für dich?
Ja, es war einfach spannend, mal so ein bisschen die chinesische Kultur zu sehen, so wie sie leben, was sie an Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ich meine, du warst jetzt wieder in einer anderen Stadt wie ich, in Chongqing, dachte ich mir, ich bin echt verloren, als ich gemerkt habe, dass vielleicht 10 Leute dort Englisch gesprochen haben und du mehr oder weniger dich mit Händen und Füßen verständigen musstest. Wo du ja denkst, in der 35-Millionen-Stadt sollte es eigentlich mehr Leute geben, die so eine Weltsprache sprechen.
Nee, ist definitiv nicht der Fall. Also war bei uns ähnlich, obwohl das ja so eine Technologiestadt war. Shenzhen, da, wenn du Glück hast, triffst du wen und dann Essen bestellen ist dann schon mit Händen und Füßen auf jeden Fall.
Genau, und wie gesagt, war einfach spannend und jetzt im Nachhinein, denke ich, hat es uns nicht geschadet. Weil solche Trips dann natürlich auch für die Teamchemie ganz gut sein können. Wir haben das Spiel gegen Crailsheim im Pokal dann gewonnen, von daher war es ein spannender Trip gewesen.
Ja. Für euch geht's weiter morgen Eurocup Malaga. Eigentlich schon do or die, oder?
Schwer zu sagen, ob ich gegen Malaga von einem do or die Spiel sprechen würde. Ich meine, wer sich auch den Kader von Malaga anschaut, könnte ihn schon fast wieder in die Euroleague-Schiene mit reinstellen.
Ja, Borderline, stimmt.
Da sind Spieler wie Josh Adams, Tupan, Deon Thompson, nur um so wieder ein paar zu nennen. Deswegen, es wird extrem schwer werden. Aber ich meine, wir müssen solche Spiele einfach nutzen, um wieder als Mannschaft besser zu werden. Um davon zu lernen, auf so einem Niveau mitzuspielen und es dann halt in der Bundesliga auch anzuwenden.
Ja, dafür ist der Eurocup sicher spannend und geeignet, weil Malaga macht schon Laune, solche Namen zu hören. Und man unterschätzt das ja auch immer so, der zweithöchste Wettbewerb, aber was sich da auch tummelt teilweise. Auch das kann ich empfehlen, läuft auch bei uns, bei Magenta Sport, morgen dann live. Wie ist es denn bei dir sonst? Du hast deinen Sohn vorher erwähnt, also Family Life, passt alles?
Ja, definitiv. Geht allen gut. Kleiner Mann geht jetzt in den Kindergarten.
Oh ja, spannend.
Ist teilweise auch dann ein bisschen anstrengend, was er so alles vom Kindergarten nach Hause bringt, aber ich denke, es gehört zur Entwicklung von Kindern einfach dazu.
Was bringt er denn mit?
Ja, ein paar Flausen im Kopf dann den Eltern gegenüber. Aber ich meine, es macht einfach Spaß, ein Kind zu erziehen oder damit klarzukommen. Ich denke, das ist auch für eine Entwicklung, für eine Person selber eine spannende Sache. Und ja, ich möchte es nicht missen.
Spielt er auch Basketball oder will er? Oder?
Ja, er ist sehr, sehr sportaffin. Also je nachdem, wenn er einen Fußball am Fuß hat, kickt er in der Gegend rum. Wenn er einen Ball in der Hand hat, dann dribbelt er ihn. Also er zeigt schon das Talent in die Richtung, dass er sehr sportlich oder ballsportlich ballbegabt ist.
Gute Gene auf jeden Fall, ja.
Aber er ist natürlich erst 3 Jahre alt, deswegen er soll einfach seinen Spaß haben. Ich werde nie irgendwie eine Schiene schieben, wo ich sage, du musst es machen, sondern er soll das für sich selber entdecken und Spaß daran haben, wenn er irgendeinen Sportart machen möchte, gerne. Aber ja, jetzt hat er einfach viel Spaß dabei, einen Ball in der Hand oder am Fuß zu haben.
Darf er dann Spiele schauen auch?
Also wenn es die Zeit ergibt, nehme ich ihn schon immer mit zu den Heimspielen oder wenn ich auswärts bin und es nicht zu spät. Wenn es jetzt ein Samstag ist, dann ist er auch immer mit in der Halle. Sonntagabend meistens dann nicht, weil er montags morgen in den Kindergarten muss. Aber er kriegt es auf jeden Fall mit, was ich da für einen Beruf ausübe.
Ja, auch cool, wenn er das bewusst mitnimmt. Und im TV, weil da habe ich neulich mal mit einem Kumpel diskutiert, der auch ähnlich, ich glaube, da ist auch 3 sein Sohn und die schauen sehr viel NBA gemeinsam und der kennt sich schon richtig gut aus. Und da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen, ob das als unabhängig wahrscheinlich, ob es Basketball ist, aber das darf er halt. Er darf halt Basketball schauen im Fernsehen. Darf das deiner?
Ich muss ehrlich sagen, ihm fehlt da immer noch ein bisschen das Interesse, sich da hinzusetzen und lange zu gucken. Ich habe ein bisschen mitbekommen, wenn er meine Spiele anschaut und sieht mich, dass er da ein bisschen strenger drauf guckt. aber so habe ich jetzt noch nicht das Interesse entdeckt, dass er sich da lange vor den Fernseher setzen würde und ein Spiel anschauen würde. Ich denke, das kommt dann später alles mehr.
Ja, finde ich super spannend, wie so eine. Also wie passiert das dann, dass er dann irgendwann sagt, ja okay, er will jetzt Basketball spielen oder er ist recht, er will Fußball spielen, weil er halt dann bockig ist, weil das, was der Papa macht. Naja, wir werden es weiter beobachten, Carsten.
Genau.
Vielen Dank für deine Zeit und viel Glück für alles, was ansteht. Wen habt ihr in der Liga nach Malaga? Das habe ich gerade nicht im Kopf.
In Gießen.
Ah ja, in Gießen, okay.
Genau.
Ja. Okay, also ja, Gießen haben wir noch gar nicht thematisiert, Alex, vorher. Können wir vielleicht gleich noch machen.
Genau, ja.
Ja. Ich sag mal, aktuellen Pflichtsieg für euch, auch wenn es auswärts ist.
Ja, definitiv. Ja. Gehört auf jeden Fall mit einer Pflichtaufgabe dabei, aber ich meine, es ist immer schwer, in der Sporthalle Gießen-Ost zu spielen.
Aber du kennst sie ja gut, du kennst sie ja gut.
Ich kenne sie gut, genau. Ja. Ich denke, die Mannschaft braucht auch noch ein bisschen Findungsphase. Ich denke, John Bryan ist jetzt wieder auf dem Weg, ein bisschen fitter zu werden. Deswegen denke ich, wird es wieder ein gutes Duell zwischen ihm und Rashid werden.
Stimmt, ja.
Da treffen ja die 2 Hühner wieder aufeinander und ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Okay, dann viel Glück auch dafür und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Sehr gerne.
Alles klar, danke für deine
Alles
Zeit.
Klar, Alex.
Ciao. Mach es gut.
Alex,
ciao. Ciao, danke. Ja, stimmt. Bryant gegen Malbasic, das kann man sich auch anschauen.
Die beiden Grazien, ja, also das wird ein spannendes Duell auf der Fünferposition. Bryant ist aber wirklich besser jetzt drauf.
Ja.
Ich glaube, ich kann mal sagen, er hat in Bamberg schon wirklich gut gespielt. Also der kommt so langsam ins Rollen.
So kann man es auch sagen. No pun intended. Ja, man denkt sich ja immer nur bei John Bryant, was wäre wenn? Also das ist, glaube ich, das größte BBL-What-If. Also ist so schwer zu sagen. Ich habe ihn einmal länger interviewt, da hat er mir das alles erzählt und seine Leidenszeit in Bayern, war alles nicht so einfach. Genau, da war er dann schon, genau, da kam er gerade in Gießen an und dann dieses Missverständnis in Frankreich und so weiter.
Ja, in Valencia vor allem dann.
Stimmt,
dann
davor, genau, davor, das war es, ja.
Marco noch gespielt gehabt.
Ja, genau, davor Valencia und dann gab es diese Regel mit die Vertragsklausel, dass er dieses Gewicht nicht überschreiten darf und natürlich, das begleitet ihn das ganze Leben lang. Und ist wahrscheinlich als Außenstehender sehr einfach zu sagen, so ja, warum bist du denn nicht fit?
Ja, ist ein super schwieriges Thema. Also fällt natürlich häufiger auch mal der Begriff, dass es unprofessionell ist,
ja,
die ganze
genau.
Geschichte. Ja, ja. Und er kommt sicherlich auch nicht mit dem Gewicht an den Start im Trainingslager, ins Trainingslager, was er dann am Ende auch haben sollte. Und dementsprechend sind die Diskussionen teilweise sicherlich auch berechtigt. Mhm. Aber du sagst, das What If ist ganz groß bei John Bryant geschrieben, weil das ist ein begnadeter Basketballer.
Unfassbar.
Also der ist so gut, also nicht umsonst hat er letztes Jahr Zahlen aufgelegt, Double-Double im Schnitt gemacht. Ja, also der
er kann eigentlich alles.
Er kann alles.
Er hat einen Touch für einen Big Man. Das haben wir auch in, also er hat ja auch gute Phasen bei den Bayern. Da ist er einfach nicht zu stoppen.
Ja, er hat einen Touch von außen, kann seinen eigenen Wurf kreieren, kann super gut passen, unheimliches Gefühl fürs Spiel, also ein Spielintelligenz, Basketball-IQ ist natürlich problematisch, was sein Gewicht angeht, auch in der Verteidigung, weil er im Pick-and-Roll dann häufig schwächer ist.
Natürlich. Klar, er macht das defensiv ist er eine...
Mit Kopf macht er es aber trotzdem teilweise noch weg, kann aber da nicht alles kaschieren so ein bisschen, aber ist ein genialer Spieler, mir macht es immer noch unheimlich viel Spaß, ihm zuzugucken.
Absolut, ja, auch begnadeter Rebounder auch.
Ja.
Allein wo er da steht, wann er da steht, muss man mal aufpassen.
Er weiß genau, wo er ein bisschen mit dem Ellbogen drückt, wo es vielleicht ein Schiedsrichter nicht sieht, wo er einen Verteidiger aus dem Gleichgewicht bringt. Also er springt ja auch nicht wirklich hoch beim Rebound.
Nee, er steht da eigentlich nur.
Er boxt sehr, sehr clever aus und hat einfach ein unheimliches Gespür, wo der Ball hinkommt.
Thema unterschätzte Rebounder. Haha, elegante Überleitung. Yoshi Saibu gleich unser Thema. Und die Bonner, da rufen wir jetzt gleich an. Fiel mir gerade ein, weil der auch, der holt manchmal so sneaky Rebounds, wo du dir denkst, wo kommt er denn her?
Aber sehr gut. Guter Rebounder.
Sehr guter Rebounder, guter Hustler. Ist vielleicht nicht die Einstiegsfrage, aber wir fragen mal nach, wie es gerade so ist bei Yoshi Saibu in Bonn.
Was geht ab, Leute?
Ja. Hallo.
Hallo, hallo. Was geht ab? Das frage ich dich. Also wir wollten ja letzte Woche schon sprechen und nach eurem fulminanten Pokalsieg gegen die Bayern, dann gab es aber sofort Training, was natürlich auch absolut nachvollziehbar war, weil es war genau zwischen dem Pokalspiel und dem Saragossa-Spiel. Mittlerweile wissen wir, ihr habt beide gewonnen, also Glückwunsch dafür und fühlt sich gut an, denke ich mal aktuell, die Stimmung im Team.
Ja, auf jeden Fall. Also letzte Woche war natürlich schon sehr ereignisreich für uns. Erstmal das sehr schwierige Spiel für uns gegen Kreisheim.
Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, ja. Ja,
ja genau. Und dann zwei Tage später quasi das direkte Gegenteil und irgendwie viele Erfahrungen gewesen, die wir in einer Woche sammeln konnten, kommt da irgendwie ein bisschen länger vor als eine Woche.
Ja, das stimmt. Lass uns kurz über dieses ominöse Kreisheim-Spiel sprechen. Also ich habe das gesehen zu Hause im Fernsehen, denke ich mir, okay, was ist da los? Ist jetzt Kreisheim so stark, ist Bonn so schwach? Nee, weder noch. Also irgendwie liegt die Wahrheit ja immer in der Mitte. Wie hast du es denn erlebt? Also das war ja ganz seltsam. Ich meine, Kreisheim hat alles getroffen, solche Tage gibt's. Wie hast du es erlebt auf dem Feld?
Ja, wie du schon sagst, die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Direkt nach dem Spiel hat man nur so eine ganz subjektive Einschätzung, hat nur noch bestimmte Szenen im Kopf, wo das Momentum geschiftet ist oder sehr, sehr subjektiv halt, ne? Mhm. An dem Tag war es natürlich eine Enttäuschung für uns. Aber wie gesagt, wir mussten halt weitermachen, haben direkt die Fehler analysiert und wenn man sich auf Tape die genauen Szenen anschaut, dann sieht man, dass es auch nur einzelne Szenen sind, die sich aufaddieren, auf Closeouts, Würfen, schlechten Entscheidungen oder was auch immer in der Situation dann gerade passiert ist. Deswegen, also, ja, die Geschichte von dem Spiel war schon, dass Kreisheim einfach unfassbar getroffen hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es im ersten Viertel, glaube ich, 9 von 11 Dreiern oder so.
Ja, irgendwie
also,
so, ja.
Schon unfassbar. Aber wie gesagt, so eine Spiele gibt es im Basketball ab und zu. Und ja, wir haben einfach daraufhin eigentlich in so einen Panikmodus verfallen, dass wir nicht mehr die Sachen richtig gemacht haben, nicht mehr diszipliniert genug waren mit den Sachen, wo wir attackieren wollen und wie unser Gameplan war. Was aber natürlich viel damit zu tun hatte, dass sie einen nach dem anderen getroffen haben und so immer mehr Momentum aufgebaut haben. Das ist eigentlich für mich so die Geschichte des Spiels gewesen.
Ja, und dann kam dieses Bayern-Spiel und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich war auch im Audidom und dann gehst du hin und denkst dir so, okay, Montagabend, das wird vielleicht harte Kost, weil die Bayern kamen da auch aus, wen haben sie da davor gespielt, in der Euroleague auch gewonnen?
Ceska.
Ah ja, genau, sowas. Das Ceska-Spiel, das hatten sie verloren. Trotzdem war ein Euroleague-Team gegen ein Team in einem Vakuum betrachtet, das gerade mit 40 gegen Kreisheim verloren hat. Und dann legt ihr da los, defensiv ab Sekunde 1, also wirklich beeindruckend, wie nah ihr oder wie denen auf den Sack gegangen seid und einfach nicht aufgehört habt. Diesen Switch da zu schaffen von dieser Niederlage gegen Kreisheim und dann dieses Spiel zu machen gegen die Bayern. Wie kann man sich das erklären?
Ja, im Basketball, gerade in einer langen Saison mit so vielen Spielen, ist eigentlich die Herausforderung, immer wieder irgendwie bei Null zu sein oder ausgeglichen zu sein. Und die Situation, in der wir waren, gerade so auf den Sack bekommen zu haben und direkt in zwei Tagen wieder spielen zu können. Ich glaube, das ist keine schlechte Situation für uns war, weil jeder Spieler kennt das Gefühl, dass wenn du verlierst und nicht gespielt hast, wie du es dir vorgestellt hast und dann irgendwie 10 Tage darauf sitzen musst, ist das nochmal was ganz anderes. Das heißt, wir hatten wirklich eine gute Situation für uns, finde ich, dass wir direkt wieder spielen konnten. Und wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das haben alle erwartet.
Ja.
Also in dem Fall hat uns wirklich keiner was zugetraut, glaube ich.
Ja.
Und es ist natürlich dann auch eine extrem schwierige Situation für Bayern. Weil, wenn man es andersrum betrachtet, Bayern, jeder erwartet von denen, dass sie zu Hause gewinnen.
Ja.
Vor allem in der Konstellation, dass wir von so einem Spiel kommen.
Guter Punkt.
Und also deswegen, rein mental keine schlechte Situation für uns gewesen. Und was wir an dem Tag sehr gut gemacht haben, wir haben nicht alles getroffen oder wir haben nicht alles perfekt gemacht, bei weitem nicht. Aber wir waren in den Sachen, die wir gemacht haben, einfach überzeugt und haben so eine gewisse Ruhe gehabt, dass wir haben einfach gespielt und geschaut, was passiert. Ohne jetzt zu weit in die Zukunft zu blicken. Erstes Viertel waren wir wirklich im ersten Viertel und im dritten Viertel haben wir nur ans dritte Viertel gedacht. So wie man, so das, was man versucht, immer zu beherzigen, haben wir an dem Tag, glaube ich, sehr gut gemacht, dass wir einfach so hart gespielt haben, wie wir konnten und einfach zu schauen, was dabei rauskommt. Und damit haben wir uns die Chance gegeben, mit einem knappen Spiel ganz am Ende. Und dann merkt man natürlich schon, dass der Druck bei Bayern liegt, gerade in der eigenen Halle dann. Ne?
Ja.
Also ich glaube auch, dass es für euch eine perfekte Situation war, vor allem, weil ihr gegen die Bayern gespielt habt dann, wo ihr im Endeffekt auswärts gar nichts zu verlieren habt und das Ganze dann mit dem Sieg relativ schnell drehen konntet. Also ich fand die erste Halbzeit gut, sehr gut sogar, dritte Viertel war dann ein bisschen schwieriger, da ist Bayern dann sogar mit einer Führung ins letzte Viertel gegangen. Und das fand ich dann eigentlich noch viel beeindruckender als die erste Halbzeit, dass ihr im vierten dann zurückgeschlagen habt. Also ihr wart hinten, normalerweise, glaube ich, hat jeder Zuschauer damit gerechnet, okay, jetzt fahren es die Bayern relativ locker nach Hause, Bonner mit der Niederlage gegen Crailsheim. Aber dann habt ihr reagiert und habt auf einmal wieder offensiv einen besseren Rhythmus gehabt. Hast du ehrlich gesagt noch dran geglaubt, dann zu Beginn des vierten Viertels, wo die Bayern dann in Rhythmus gekommen sind, die Oldenburger haben das gestern ja irgendwie nicht so unbedingt hinbekommen, dass ihr das Ding noch holen könnt, auch auswärts?
Das ist der Punkt. Ich habe in dem Moment irgendwie gar nichts geglaubt, sondern ich habe einfach gespielt und ich glaube, das gilt für das ganze Team von uns an dem Tag. Wir haben uns auf die einzelnen Situationen konzentriert und geschaut, was dabei rauskommt. Wie du gesagt hast, in der zweiten Halbzeit hat Bayern gerade die Physis extrem angezogen und ist mit sehr, sehr hoher Intensität rausgekommen. Das, was sie eigentlich immer machen, um ihren Spielrhythmus irgendwie zu finden über die Defensive. Und so wie du gesagt hast, war es dann, gab es Stretches, wo es schwieriger war zu scoren, wo es schwieriger war, den offenen Mann zu finden und viele andere Sachen. Aber was wir weiterhin gemacht haben, wir sind weiterhin zum Rebound gegangen, wir haben weiterhin uns die Chance gegeben, weiterhin unsere Würfe mit Selbstbewusstsein genommen. Das, was wir an dem Tag gut gemacht haben, war, dass wir im dritten Viertel haben wir, glaube ich, nicht drüber nachgedacht, was im vierten Viertel passiert, sondern wir haben gespielt.
Ja.
Und die Zeit wird sowieso zeigen und wie gesagt, das war der Schlüssel für uns an dem Tag und gerade die letzte Szene ist so, bringt es nochmal auf den Punkt, wo Martin in die Ecke geht und dann mit dem Rebound am Ende und dass wir einfach immer weitergespielt haben und am Ende sind wir belohnt worden.
Ja, oder um es in den Worten von dir direkt nach dem Spiel zu sagen.
Wir haben einfach Eier bewiesen heute. Also man kann jetzt basketballerisch reden, wie man will, über wie man taktisch verteidigt oder was auch immer, aber wir haben einfach Eier bewiesen.
Tja. Sehr, sehr.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, absolut, absolut. Wenn wir jetzt aber doch basketballerisch, taktisch sprechen wollen. Neuer Coach in Bonn, deutscher Trainer in der Liga, also immer super spannend natürlich für uns, weil man sich ja auch freut, dass da was geht auf der Position. Du kennst ihn natürlich schon länger als Assistant Coach in Berlin. Wie würdest du denn euer Spiel beschreiben mittlerweile? Was will Coach Pech aufs Feld bringen mit euch diese Saison?
Also, um es ganz runterzubrechen, Vorteile zu schaffen in bestimmten Situationen. Und dabei geht es nicht darum, welches System wir spielen oder was gerade angesagt worden ist. Natürlich haben wir bestimmte Philosophien, unsere Vorteile gegen Teams auszuspielen. Also was wir auf jeden Fall immer machen werden, ist schnell zu spielen und sehr intensiv in der Verteidigung zu spielen. Wir wollen agieren in der Verteidigung und nicht reagieren die ganze Zeit.
Mhm.
Und so die Gegner zur Entscheidung zu zwingen. Und in der Offensive, wie ich gesagt habe, es geht darum, dass wir eine Rahmenstruktur haben, in der wir uns bewegen und mit der wir zusammen spielen. Aber jeder trotzdem die Möglichkeit und auch die Verantwortung hat, das Spiel die ganze Zeit kontinuierlich zu lesen. Das heißt, wenn wir in einer Offense den Ball in den Post bringen wollen, als Beispiel jetzt, und aber was ganz anderes ist frei, dann nehmen wir natürlich die andere Option, weil für uns ist das Ziel, einen guten Wurf zu kreieren und nicht den Plan um jeden Preis zu vollenden. Das heißt, das ist das, was unser Spiel ausmachen wird, dass es relativ frei und kreativ werden wird und ziemlich schnell.
Ja, und das erinnert dann natürlich auch so ein bisschen an Berlin. Also, dass der Trainer will, dass Reads eben gesehen werden und dann auch genutzt werden. Also, dass du liest, was die Verteidigung dir gibt und nicht stur nach deinem Plan vorgehst, sondern eben versuchst, den besten Wurf rauszuspielen.
Oder anders gefragt, wie viel Aito steckt denn in Thomas Pech mittlerweile?
Also, er hat natürlich auf jeden Fall Impulse mit da rausgenommen.
Ja, klar.
Und grad,
defensiv
ja auch.
Ja,
defensiv auch, klar.
Ja,
ich würde sagen, also wir machen Sachen ähnlich wie Berlin auf jeden Fall, aber nur in bestimmten Aspekten, und in anderen Aspekten hat Thomas seine komplett eigenen Philosophien mit eingebracht.
Mhm.
Also ich glaube, es ist so ein guter Mischmasch, und Thomas hat ja auch schon eine sehr, sehr lange Karriere jetzt hinter sich, dass er sich von hier und da immer wieder was rausgepickt hat, was ihm am besten gefällt. Aber auf jeden Fall auch großer Einfluss von Aito, dieses freie Spiel zu kultivieren. Und natürlich geht es gerade am Anfang der Saison manchmal auf Kosten von der Leistung, will ich nicht sagen, am Anfang. Aber
vom Ergebnis vielleicht einfach,
dass es ein Entwicklungsprozess ist, weil natürlich ist es erstmal einfacher, wenn jeder weiß, was der Plan ist, das zu spielen. Aber ich würde sagen, das Potenzial ist dann limitiert, wie gut man spielen kann. Und so sind wir natürlich am Anfang vom Prozess gerade, dass wir immer noch lernen, viele neue Jungs haben wir, wer mit welchen Situationen sich am besten fühlt, und das natürlich auch fürs Team gesprochen insgesamt, und so ist es natürlich ein Lernprozess, der im Idealfall halt bis zum Ende der Saison immer weiter bergauf geht.
Ja, absolut, absolut, weil die Leute sehen dann nur die Ergebnisse, aber dass ihr da gerade mitten in einer Entwicklung steckt, das ist ja dann oder sieht vielleicht nicht jeder, deswegen Augen auf Bonn. Joshi, lass uns mal über deinen Wechsel sprechen, weil du warst die letzten 2 Jahre in Berlin, hattest ein sehr gutes erstes Jahr, Verletzungen im zweiten, beziehungsweise eine große Verletzung, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder eine mühsame, langfristige. Und bist jetzt in Bonn. Also es war ein aufregender Sommer, nehme ich an. Nimm uns mal mit, wie läuft denn sowas ab? Also wärst du gerne in Berlin geblieben oder hat sich einfach diese Chance jetzt aufgetan? Wie kann man das zusammenfassen?
Also zusammenfassend ist es, glaube ich, es kommt immer so, wie es kommen soll, und das ist jetzt genau die richtige Situation für mich.
Mhm.
Natürlich war es nicht einfach, das ist gerade, weil meine Familie aus Berlin kommt und so. Dann erstmal von denen wieder weg, aber ich bin es ja gewöhnt in meiner Karriere.
Ja.
Jetzt basketballerisch, das ist genau die richtige Situation, in der ich sein möchte. Dass, wie du gesagt hast, in meinem ersten Jahr lief es sehr gut, und im zweiten Jahr war ich wirklich gehandicapt halt von mehreren Verletzungen und konnte nicht so spielen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und umso mehr merke ich jetzt, wie mir eine komplette Preseason mit allem etwas dazugehört, die Zeit, die ganzen Trainingseinheiten und Behandlungen, was auch immer, wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und dass ich jetzt wieder physisch auf einem ganz anderen Level bin, als ich letztes Jahr war.
Bist du bei 100%?
Natürlich. Ja, auf jeden Fall.
Ja, cool.
Also, ich fühle mich körperlich wieder richtig gut, und jetzt fällt mir natürlich umso mehr auf, dass ich letztes Jahr bin ich ja ohne Preseason eigentlich, nachdem ich 3,5 oder 4 Monate raus war, direkt in den Spielbetrieb eingestiegen. Mit Doppelt- und Dreifachbelastung durch Pokal. Na, wisst ihr ja, wie viele Spiele wir hatten. Und dann war es natürlich schon so ein konstantes Feuerlöschen irgendwie.
Ja.
Gerade im Körper, und das in dem Moment fällt es einem natürlich nicht so auf, weil man dann versucht die Situation bestmöglich zu klären. Aber gerade jetzt mit ein bisschen Abstand fällt mir natürlich schon auf, wie viel besser ich mich jetzt fühle. Mhm. Damit, dass ich da genau dass ich einfach Zeit hatte zu recoveren. Und der Sommer hat jetzt viel damit zu tun gehabt.
Ja, klar, das glaube ich. Und natürlich, wir haben ja dieses, oder wir verfolgen es ja immer noch sehr, sehr interessiert, dieses Berliner Projekt kann man es ja immer noch nennen, oder die Ära Aito, wo du natürlich auch Teil davon warst. Man hat ja auch immer mitbekommen, wie gut ihr euch alle verstanden habt. Und das ist natürlich auch Teil des Profigeschäfts. Man romantisiert da ja immer gerne, dass dann eben Entscheidungen oder harte Entscheidungen für dich anstehen oder für den Club anstehen. Aber beeindruckend bei dir ist natürlich schon, dass du sagst, es kommt, wie es kommen muss, und das ist die beste Situation jetzt, weil du natürlich einfach immer diesen positiven Blick hast. Also ein bisschen beneide ich dich da. Im wirklichen
Punkt. Ja, also am Ende des Tages ist es ein Geschäft, ne? Und ja. Das ist natürlich auch jedem klar, der da so irgendwie Teil hat. Und wenn man ein großartiges Jahr spielt, dann geht's so. Wenn man kein großartiges Jahr spielt oder Verletzungen hat, dann geht's anders. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt im Hier und Jetzt, und jetzt merke ich natürlich auch, meine Rolle ist jetzt natürlich schon ein bisschen eine andere, und dass ich mich als Spieler wirklich weiterentwickeln kann. Und das ist eigentlich das, worauf ich immer in meiner Karriere schon geachtet habe. Und gerade jetzt in Kombination damit, dass es sehr gute medizinische Betreuung und so auch hier in Bonn war, wie gesagt, hat mir das im Sommer jetzt sehr, sehr viel gegeben. Mhm.
Ja klar, ein Spieler will spielen, und du spielst sehr viel gerade, bringst auch sehr viel den Ball gerade, also kannst du ja natürlich auch. Wie siehst du das? Wo spielst du eigentlich am liebsten?
Ja, also jetzt spiele ich eigentlich fast ausschließlich auf der 1 in Bonn, was ich ja früher in meiner Karriere auch schon gemacht habe.
Ja,
es gefällt mir schon sehr gut, gerade in der, ja, es kommt natürlich schon sehr darauf an, gegen was für ein Team man spielt. Aber wenn man auf die höheren Levels guckt, sieht man natürlich schon, dass gerade auf der 2 die Leute größer und schwerer werden.
Ja.
Und ich habe eindeutig meine Vorteile in Speed und Beweglichkeit, was ich auf der 1 schon besser ausspielen kann. Und ich mache natürlich auch gerade einen neuen Prozess durch, dass ich mich auch weiterentwickle in der Entscheidungsfindung. Ich meine, das habe ich meine Karriere über gemacht, aber es ist jetzt nochmal eine neue Situation. Natürlich schon noch mehr ein Gefühl dafür entwickeln möchte, okay, wer fühlt sich gerade gut, wer braucht jetzt den Ball, was ist bei dem los, dass ich diesen Gesamtüberblick noch besser verinnerliche und Spiel noch besser lesen lerne.
Stetiger Prozess, also ja, klar, mit die komplexeste Position, die es gibt im Basketball, als Point Guard, klar. Wir hatten vorher gerade Carsten Tadda dran und haben auch ein bisschen über den Sommer gesprochen, den er hatte. Auch ein bisschen gestreift, wie er so erlebt hat, weil er ja jedes Quali-Spiel gemacht hatte für die Nationalmannschaft, dann nicht dabei war in China. Du warst ja im 16er-Kader, du warst ja kurz am Start. Trotzdem, wie hast du es denn erlebt, das Turnier an sich, als auch Nationalspieler, der viele Quali-Spiele mitgemacht hat?
Mit gemischten Gefühlen natürlich. Also Vorbereitung ist ja eigentlich nicht schlecht gelaufen, und ich glaube, jetzt am Ende ist das Turnier natürlich nicht so gelaufen, wie alle sich vorgestellt haben. Ich habe nicht alle Spiele gesehen, weil wir teilweise zur gleichen Zeit Vorbereitungsspiele hatten.
Ja, stimmt, das war ja echt so, ja.
Ja, es ist natürlich jetzt insgesamt schon enttäuschend gewesen, das Ergebnis, für natürlich alle Beteiligten, die irgendwie damit zu tun haben, und natürlich für alle anderen auch, die irgendwie mit Basketball in Verbindung stehen in Deutschland.
Ja.
Dass das Potenzial da ist, steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, das kann jeder sehen. Und dass es ja in dem Fall einfach nicht abgerufen worden konnte. Ist schade. Ist schade in dem Moment. Und es ist so schwierig, irgendwie darüber zu sprechen, wenn man jetzt von außen, weil ich habe jetzt auch einmal die Perspektiven, die alle anderen haben. Ich war nicht da. Ich weiß nicht, wie es da genau abgelaufen ist. Ich habe natürlich mit ein paar Jungs gequatscht. Aber am Ende des Tages haben sie in den entscheidenden Momenten einfach nicht gut gespielt.
Ja.
Und dann kommt so ein Turnier dabei raus, und jetzt muss man überlegen, was die besten Steps sind, um weiterzumachen.
Absolut, absolut. Ich meine, einer steht fest, das ist die Heim-EM 2021. Für dich natürlich auch spannend, nehme ich an. Also es gibt ja wieder diese komische Situation, vorher mit Carsten auch schon gesprochen, dass du ja eine Quali spielst, obwohl du eigentlich qualifiziert bist. Es wird diese Spiele geben. Aber für dich als Spieler persönlich, denke ich mal, schon weiterhin auch ein Ziel, oder? Also die EM im eigenen Land.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Nach wie vor ein großes Ziel von mir. Und jetzt diesen Sommer war es schwierig, weil ich, bevor das Trainingslager angefangen hat, habe ich mir noch eine leichte Verletzung im Rücken zugezogen. Es war so ein paar Tage davor und das war ich auch über den Sommer jetzt nicht wirklich fit. Deswegen war es natürlich in dem Moment enttäuschend, nicht dabei zu sein, aber irgendwie wusste ich für mich auch, dass es eigentlich in dem Fall besser für mich ist, ja. Reha-mäßig an mir zu arbeiten, weil ich sonst nicht die Zeit dazu gehabt hätte.
Ja.
Aber ich meine, das System ist so, wie es ist mit den Qualifikationsspielen und ich sehe jetzt erstmal auch nicht, dass sich das ändern wird, deswegen ist es natürlich, liegt es an jedem Spieler jetzt, sich damit auseinanderzusetzen und zu entscheiden, wie er das handeln möchte. Ich finde, die Spiele machen immer großen Spaß mit der Nation, ja. Also vorletztes Jahr, letztes Jahr genauso. Und weiterhin Ziel von mir auf jeden Fall.
Das heißt, ja, dann ist davon, also wir werden dich sehen mit Adler auf der Brust wieder, davon gehen wir jetzt mal alle aus. Weil es natürlich für Carsten eine schwierige Situation war, hat er jetzt auch gerade offen gesagt, weil er natürlich den jüngeren Spielern den Vortritt geben will. Dann werden wir das auf jeden Fall weiter beobachten und hoffen natürlich, also die Nationalmannschaft ist einfach so wichtig für Basketball in Deutschland, deswegen waren wir, glaube ich, alle so krass enttäuscht. Kann man ja mal so sagen, egal von zu Hause oder von vor Ort. Es war einfach ein Schock für uns alle. Jetzt umso wichtiger, dass man da gestärkt wieder rauskommt aus dieser Situation. Das versteht sich ja auch von selbst. So, Yoshi, was sind denn eure nächsten Challenges? Habt ihr Champions League diese Woche?
Ja, ich bin gerade in Italien, in Brindisi und wir spielen heute Abend.
Heute schon? Oh, das. Ah, ja.
Okay. Geht gleich weiter.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Das heißt, das ist jetzt erstmal die nächste Challenge und wir haben jetzt komischerweise erstmal keine BBL-Spiele, sondern zwei Champions League-Spiele in Folge. Weiß gar nicht, der Spielplan ist da gerade ein bisschen komisch.
Ja, stimmt.
Dadurch, und war doch weniger
ja,
ist. Ja. Weiß nicht genau, womit das zu tun hat, aber ja, genau. Also für uns stand ja die Quali an, die wir geschafft haben,
ja.
Was das erste Ziel war für uns. Und, ja. Jetzt haben wir das erste Spiel in der Champions League gewonnen und heute geht's weiter.
Nächste Woche gegen Besiktas.
Wie bitte?
Nächste Woche gegen Besiktas dann.
Genau.
Ja.
Das heißt, ja, wir gehen jetzt Step by Step und natürlich wollen wir versuchen, jetzt die Situation zu nutzen. Gerade wenn wir nur Champions League Spiele haben, können wir uns umso besser darauf vorbereiten. Auch keine schlechte Situation für uns.
Ja, ich sehe gerade euer nächstes BBL-Spiel in Vechta, 2. November.
Das ist irgendwie komisch.
Ja, schon ein bisschen, weil davor habt ihr das Kreisheim-Spiel und dann eigentlich kein BBL-Spiel, weil Pokal. Das heißt, ihr habt vom 12.10. bis 2.11. kein BBL-Spiel. Das kann jetzt auch nicht an der 17.
Ja, okay. Schwierig, ja.
Wir lassen das Thema mal beiseite. Ihr könnt euch voll und ganz auf den internationalen Wettbewerb konzentrieren. Und genau. Alles Gute dafür, Yoshi. Wir beobachten das natürlich auch weiterhin, auch wenn wir das nicht zeigen, aber die Leute wissen, es ist auch empfangbar in Deutschland. Ich werde vielleicht mal reinschauen heute Abend. Danke für die Erinnerung. Und ja, in der BBL sehen wir euch in dem Fall länger nicht. Bleiben auf jeden Fall dran. Wie ist Bonn denn so eigentlich? Ich kenne ja Bonn aus beruflichen Gründen teilweise. Wie hast du die Stadt kennengelernt?
Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen.
Ja.
Weil wir ziemlich viel in der Halle sind.
Ja.
Schöne
Halle.
Ja, Bonn ist so eine schöne Halle. Ja,
absolut.
Ja,
Telekom Dome ist cool. Man merkt es. Gute Stimmung.
Ja, es ist auch eine riesige Basketballkultur in der Stadt.
Ja.
Das merkt man schon. Ja. Das, man hat das Gefühl, dass alle Fans, die da sind, irgendwie seit 20 Jahren in der Halle sind und jedes Lied kennen. Und, das ist schon so richtig, richtig verankert, die Tradition da im Club.
Ja.
Über Bonn kann ich hier noch gar nicht so viel sagen, weil ich noch gar nicht so viel gesehen habe. Kann ich hier nächstes Mal sagen, wenn wir sprechen.
Absolut, okay, dann holen wir das nach. Wollen dich auch nicht, bist du ein Game Day Napper eigentlich? Das ist ja gerade die Zeit eigentlich, oder? Ich wollte dich da auch nicht abhalten.
Nap kommt später.
Nap kommt
ich nappe auf jeden Fall noch, aber ich bin erst 20:30.
Ah, ja, okay.
Noch eine Menge Zeit.
Ah, ja, okay, alles klar. Da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Vielen Dank für deine Zeit. Wir schauen rein heute Abend. Auf jeden Fall, ja.
Logisch.
Wenn ihr, ja, logisch. Ja, viel Glück dafür. Dann schöne Grüße nach Italien. Und
danke.
All the best. Bis dahin, mach's gut.
Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao. Ja, Bonn, du hast gerade irgendwie so genickt.
Schöne Stadt.
Schöne Stadt. Kennst du dich aus in Bonn?
Meine Schwester wohnt da.
Ah.
Mein bester Kumpel wohnt da.
Ah.
Sehr, sehr schöne Stadt. Ja.
Ja.
Unterschätzt.
Unterschätzt. Ja, ich kenne hauptsächlich Telekom-Gebäude dort.
Ja.
Und den Telekom-Dom. Von dem her, aber habe ich auch schon gehört. Also am Rhein ist ja schön, da war ich ein paar Mal natürlich.
Auch in der Innenstadt.
Ja,
also
gibt es ein paar schöne Ecken, ja.
Definitiv.
Okay, so, dann spielen die heute schon Champions League, Wahnsinn.
Ja,
aber spielen ewig lang keine BBL, was ist denn da los? Also,
ja, aber positiv für die Champions League, die, glaube ich, bei den Telekom Baskets auch eine relativ große Rolle dieses Jahr spielt. Mhm. Sie haben sich qualifiziert gegen Fribourg, hat er ja kurz angesprochen eben. Und dementsprechend hast du natürlich immer mehr Zeit, dich vorzubereiten. Jetzt in Italien, nächste Woche gegen Besiktas, gegen Ismet Akpina. Und
stimmt, ja.
Möglichkeit, einen richtig guten Start hinzulegen.
Ja, letzte Woche gegen Robin Benzing in Saragossa.
Ja, stimmt.
Der auch ganz gut performt dort.
Ja.
Müssen wir auch wieder mal anrufen bei Gelegenheit, den Benziner. Aber der, da spielt da erfolgreich wieder in der ACB. Wir haben vorher schon gesprochen über Joschis ehemaliges Team, die Berliner. Wer da extrem auffällt, also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, Leute, schaut euch die Euroleague an. Spielen jetzt zweimal gegen Moskau, also Berlin ganz schwer mit ZSKA zu Hause. Davor am Donnerstag Khimki bei den Bayern. Zwei spannende Teams. Wir beginnen bei den Bayern. Was ist dir bisher aufgefallen? Sie haben ja auch einige Neuzugänge und natürlich einer der Neuzugänge, TJ Bray von Rasta Vechta, sehr lange verletzt. Natürlich ein Problem für die Bayern. Wie siehst du die Point Guard-Situation aktuell?
Sehr schwierig. Also Maodolo ist natürlich eher ein Shooting Guard. So ein bisschen kann auch auf der 1 spielen.
Gut gerade.
Sehr, 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 sehr stark. Also kann überhaupt nicht verwerfen. Ich glaube, der hat zwischenzeitlich 14 von 17 Dreiern geworfen, wettbewerbs- und spielübergreifend. Also das ist unglaublich. Du hast natürlich mit TJ Bray einen Spieler in der Hinterhand, der vielleicht diese Floor-General-Aufgabe übernehmen kann, der seine Mitspieler gut in Szene setzen kann. Das haben wir letztes Jahr bei Rasta Vechta gesehen, wo er gespielt hat. Ob er das jetzt auf Euroleague-Niveau sofort machen kann, vor allem wenn er dann von der Verletzung zurückkommt, wo du natürlich auch immer ein bisschen Zeit brauchst, um an dein altes Niveau wieder zu bekommen, das sei mal dahingestellt. Und dann hast du den Marcus Nelson. Das ist sicherlich ein guter Spieler, sonst bist du auch nicht in Frankreich in der Pro A Finals MVP, der seine Qualitäten hat. Aber
hast du was gesehen von der Serie?
Von den Finals?
Ja, französische Finals, dich
Monaco
kann ich das
gegen
fragen.
Villeurbanne.
Ja,
es war, also Villeurbanne hat die ersten zwei Spiele gewonnen, dann hat
Monaco
ausgeholt
mit Blowout dazwischen so,
30 Punkte, ein Sieg und war dann ein total defensiv geprägtes Spiel. In Spiel 5, wo Marcus Nelson natürlich dann auch seinen Einfluss hatte auf die Partie, weil das sind seine Stärken. Aber er ist jetzt auch nicht der Floor General, der die Bayern, glaube ich, entscheidend nach vorne bringt. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern auf dieser Position vielleicht noch was machen. Marcus Nelson sicherlich ein guter Spieler, weiß aber nicht, ob er den Ansprüchen der Münchner genügt, gerade in der Euroleague.
Sollten sie nachverpflichten, deiner Meinung nach?
Ja.
Ja?
Ja.
Klares Ja.
Klares Ja, weil ich glaube, dass sie da einfach jemanden brauchen. Also TJ Bray ist jetzt noch länger raus, so wie man hört, dass er vielleicht 2019 gar kein Spiel mehr macht.
Ja, das hört man, ja.
Ja, also die anderen Mannschaften der Euroleague, die werden sich schon auch weiter verbessern. Es hat gar nicht so groß was mit dem Marcus Nelson zu tun, sondern ich glaube, die beiden brauchen einfach jemanden, der von der Art her vielleicht ein bisschen eher in die Richtung von Stefan Jovic geht, der halt dieser Pass-First-Point-Guard war, der seine Mitspieler gut in Szene setzt. Natürlich hast du auch andere große Leute in der Mannschaft mit Playmaking-Qualitäten, gerade unterm Korb mit Danilo Bartel und mit Greg Monroe, die beide sehr, sehr gute Passgeber sind.
Ja.
Aber ich glaube, da braucht es schon noch einen Point Guard auf einem anderen Niveau.
Vor allem, wenn TJ Bray zurückkommen sollte oder er wird zurückkommen, auch super schwer für ihn natürlich da reinzukommen nach so langer Verletzung auf dem Level. Es wird sofort gefordert, man weiß, was los ist in der Euroleague.
Ja.
Flaccadori kann ja auch die Eins spielen oder beziehungsweise muss es tun, hat er auch selber gesagt. Er ist einfach zu klein. Auch was Joschi vorher gesagt hat, die Zweier wären einfach größer und athletischer.
International vor allem,
ja. Und deswegen muss er eigentlich die Eins spielen. Aber natürlich Flaccadori Potenzial, aber gefühlt ist er ein Nachwuchsspieler gerade im Vergleich.
Ja, du musst immer überlegen, was sind die Ansprüche der Münchner und ich glaube, die haben sich das Ziel schon so ein bisschen gesetzt, da auf jeden Fall mal um die Playoffs zu spielen, vielleicht sogar in die Playoffs zu kommen und reicht das dann aus? Meiner Meinung nach sie haben einen super guten Kader, der sehr, sehr stark zusammengestellt ist. Die Verletzung von TJ Bray tut unheimlich weh. aber
das
du musst
war halt nicht, genau, das entgegen des Plans, dass du da halt diese Kreativität eben hast auf der Position.
Ganz genau, ja. Und jetzt musst du halt einfach mal gucken, was du machst. Aber generell die Bayern natürlich interessant, du hast immer so ein bisschen den Eindruck, auch letztes Jahr, sie gehen ins erste Viertel, schauen so ein bisschen, müssen wir heute 100% geben oder müssen wir nicht 100% geben?
Das fällt schon auf, ja.
Und dann manchmal kriegen sie den Schalter, also wie jetzt in Oldenburg, gegen Bonn hat es dann nicht gereicht, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber die Bayern sind natürlich qualitativ absolute Wahnsinn und da läuft noch viel nicht super gut. Also zum Beispiel, wenn wir auf Lessort schauen, den du einfach ins Pick-and-Roll bringen musst, offensiv, dann
auch dafür brauchst du einen guten Ballhändler übrigens.
Brauchst du einen guten Ballhändler. Das hat Nelson in dem Spiel teilweise ganz gut gemacht, finde ich sogar. Aber der hat seine Stärken offensiv im Pick-and-Roll, nicht wenn du ihm den Ball im Post gibst. Das macht dann eher Greg Monroe, der auch noch so ab und zu seine Probleme hat, der natürlich schon starke Spiele hatte, den Ball gut bewegt, im 1 gegen 1 gut ist, aber vielleicht noch zu häufig den Foul-Call will, dann muss er lernen, dass er den vielleicht noch nicht kriegt, beziehungsweise nicht noch nicht kriegt, sondern einfach in Europa überhaupt nicht bekommt. Das ist anders als in der NBA. Eine andere Intensität, die ihm vielleicht auch das ein oder andere Mal
noch
fehlt.
Die Physis überfordert ihn manchmal.
Ja, genau. Also da braucht er vielleicht ein bisschen Zeit noch. Mal gucken, ob er den Schalter findet.
Ja.
Das ist auch häufig nicht so leicht.
Wenn er im Flow ist, dann ist er schon, also dann kaum überragend. Zu verteidigen.
Überragend, also, so ja. Rund
um den Korb, ja. Rund um den, also auch vom Abschluss her, einfach gute Hände offensiv, kann da abschließen rund um den Korb, dann ist es ja gefühlt immer ein Korb, weil, wenn er da in die Nähe kommt. Was übrigens einem anderen Center bei den Bayern oft vorgeworfen wird, was den Abschluss betrifft, das ist Leon Radosevic. Jetzt ist er ein spannender Spieler, wir kennen ihn schon so lange, er gehört zur Liga irgendwie schon dazu, war in Berlin, war in Bamberg. Wie siehst du ihn aktuell?
Ich sehe ihn gerade in guter Form. Ich glaube, es wird häufiger so ein bisschen vergessen, was für ein guter Verteidiger er ist. Klar, der offensiv seine Schwierigkeiten kann auch nicht anknüpfen an die Leistung, die er in Bamberg und in Berlin gezeigt hat.
Da hat er halt dieses Midrange-Game.
Genau, das fehlt ihm so ein bisschen. Er wirkt offensiv unglücklich, aber er ist mit Abstand der stärkste Pick-and-Roll-Verteidiger. Danilo Bartel macht das auch gut, aber ich finde, Radosevic ist da vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also er verteidigt das Pick-and-Roll wirklich sehr, sehr stark, hält auch kleinere Spieler vor sich, hat da wirklich ein ganz gutes Gefühl, wie er sich bewegen muss. Und dementsprechend bekommt er momentan auch teilweise zumindest viel Spielzeit. Es wechselt immer so ein
bisschen. Er war in der Rotation vor Lessort.
Genau, gegen Villaban, dann hinter Lessort. Und jetzt war Lessort raus und jetzt hat er in Oldenburg wieder viel gespielt und hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt und war mitentscheidend für mich, dass es da den Switch in dieser Partie gab. Defensiv sehr stark, offensiv, glaube ich, kommt er gerade wieder so ein bisschen besser in seinen Rhythmus rein. Also er wird mir zu negativ gesehen insgesamt.
Ja, das stimmt schon. Also ich war auch lange Zeit oder ich bin es eigentlich immer noch, weil wie du sagst, er ist so ein variabler Verteidiger und macht da eigentlich keine Fehler. Macht hin und wieder mal ein blödes Foul, das kommt mal dazu. Aber gut, das passiert als Inside-Spieler. Spannend natürlich auch durch diese großen Positionen. Danilo spielt eigentlich nur mehr die 4.
Ja.
Kann er natürlich, hat er auch immer gemacht. Wie siehst du ihn denn gerade jetzt so als modernen Vierer? Er wirft ja auch jetzt den Dreier ein bisschen mehr, schneller, released schneller.
Genau, der Release ist schneller. Ja. Er wirft mit mehr Selbstvertrauen. So ein bisschen.
Ja.
Hat natürlich einen guten Wurf. Ich glaube, der wurde auch jahrelang so ein bisschen unterschätzt. Und jetzt mittlerweile ist er natürlich, dadurch, dass er schneller ist, kriegt er ihn auch einfach besser los und kann häufiger werfen.
Ja. Sehr hoher, schöner Wurf.
Sehr, sehr hohe Flugkurve, genau. Also ich finde Danilo Bartel einen überragenden Spieler auf BBL-Niveau. Ich finde, er hat über seine gesamte Karriere immer kluge, logische Entscheidungen getroffen, nicht einen Schritt vor dem anderen gemacht, sondern hat das wirklich durchdacht, was er da gemacht hat, im richtigen Moment zu den Bayern gegangen, sich dort auch hochgearbeitet, sicherlich profitiert von der verletzungsbedingten Sache um Milan
Matschwan.
Matschwan,
stimmt,
genau.
Vergisst man dann gerne.
Hat er sich dann so ein bisschen noch mehr ins Rampenlicht gespielt und er ist super gut, ein guter Verteidiger, er kann offensiv mittlerweile alles, er ist der beste Postspieler vielleicht überhaupt in der Liga, linken Hook, rechten Hook, ich finde ihn auf der 5 ein bisschen stärker als auf der 4, aber kann natürlich auch die 4 spielen.
Natürlich, ja, also sollte er mehr die 5 spielen, deiner Meinung?
Ja.
Ja, okay.
Er ist ja mehr integriert ins System der Bayern, ich glaube, aber du hast halt auch andere Leute wie Craig Monroe, du musst halt immer versuchen, das Optimum aus der Mannschaft rauszuholen und das ist dann die Frage, wie Radonjic, der Coach, die Minuten verteilt.
Zwei Postspieler natürlich mit Danilo und Craig Monroe.
Ja.
Aber gut, Danilo ist da so flexibel und natürlich macht es mehr Sinn, ihn dann auf die 4 zu stellen.
Genau.
Aber er startet und wenn ich glaube, immer bisher.
Startet, regelmäßig. Ja.
Ganz kurz noch zu Paul Zipser, der Rückkehrer. Extrem gute Statistiken, haben wir vorher gerade nochmal angeschaut.
Ja.
Also
Fühlt sich sehr, sehr wohl.
Ja.
Spielt die meisten Minuten in der BBL bei den Bayern, trifft sehr, sehr hochprozentig aus dem Feld. Jenseits der Dreierlinie funktioniert das, ist der beste Rebounder bei den Münchnern aktuell.
Auch heftig. Bester Rebounder, wenn du ein Monroe im Team hast.
Spielt einfach richtig gut.
Ja.
Also,
ist fit. Das, glaube ich,
müssen wir als erstes sagen. Was auch wichtig ist, hat, glaube ich, eine klare Rolle, was immer wichtig für Paul Zipser ist. Und es läuft bei ihm einfach. Er fühlt sich wohl in München, kennt die Stadt, kennt das Umfeld, alles so Faktoren, die eine Rolle spielen und dementsprechend seine Leistung jetzt keine Überraschung und sehr erfreulich aus deutscher Sicht.
Ja, weil du vorher gesagt hast, dass es manchmal auch wechselt, dass Radosevic, was die Rotation betrifft, dass der mal früher kommt und der mal früher kommt. Mir kommt auch vor, dass das Coaching so ein bisschen variabler geworden ist, weil man natürlich auch durch die noch mehr Euroleague-Spiele jetzt mit noch mehr Teams die Belastung noch höher ist. Also, weiß nicht, vielleicht ist das nur täuscht der Eindruck. Also, Radonjić am Anfang wurde ja immer sehr kritisiert, auch hier in diesem Raum übrigens, dass er einfach zu wenig Variabilität hat im Spiel, vor allem offensiv. Wenn er jetzt aber so die Rotations so ein bisschen wechselt, ist das ja schon mal ein Hinweis, dass da mehr passiert.
Auch Radonjić ist für mich unterschätzt. Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Mannschaft performt bei ihm. Also in den Playoffs
hat es ja
9-0 in der Euroleague gut gespielt. Jetzt hast du Mailand und Villeurbanne wieder klar geschlagen. Klar, du bist aus dem Pokal ausgeschieden. Er hat eine richtig gute Defensive installiert. Und um auf die Frage von dir zurückzukommen, was die Rotation angeht, ja, da ist er flexibler. Das gibt aber
Alex
eben auch.
King auch, das ist auch gibt, so ein Beispiel.
Das gibt der Kader aber auch her, dass du jetzt flexibler bist. Vor allem, wenn Josh Eustis dann zurückkommt, der auf der 4
spielen gespannt.
Kann. Alex King, der sich in guter Form zeigt, der toll in Oldenburg gespielt hat, der viel, viel wichtiger für die Mannschaft ist, auch abseits des Feldes, als glaube ich viele denken. Ja. Und die Bayern sind auf dem richtigen Weg. Pokal aus tut weh, aber ansonsten ist das alles in Ordnung und vor allem noch sehr, sehr viel Upside, wenn wir zum Beispiel an die Point Guard Position oder eben auch an Craig Monroe denken.
Ja, so ganz kurz noch Berlin. Wir sind eh schon wieder viel zu lang, glaube ich. Trotzdem interessiert mich Tyler Cavanaugh. Fällt mir positiv auf. Vielseitiger Spieler, macht wenig Fehler, performt. Siehst du es auch so?
Ja, guter Spieler. Also natürlich braucht er ein bisschen Zeit. Von der NBA, Utah und Atlanta gespielt, aber der macht einen guten Job. Der wird noch besser werden, trifft den Dreier schon sehr, sehr ordentlich. In der BBL passt das ganz gut mit knapp 40%, nicht ganz. Und auch in der Euroleague, da trifft er ihn überragend zu fast 60%. Ist ein Spieler, der der Berlin weiterhilft, weil er sehr, sehr vielseitig ist, weil er harter Kämpfer ist und wie man hört, auch charakterlich einwandfrei ist. Das heißt, er passt in dieses Teamgefüge, was natürlich wichtig ist, wenn du einen ähnlichen, also es ist schwierig erstmal, beziehungsweise wenn du eine Mannschaft hast, wo es kaum Veränderungen gibt, dann reinzukommen, ist sehr, sehr wichtig, dass der Spieler dann funktioniert, auch charakterlich. Und das scheint der Fall zu sein und deshalb sieht es ganz gut aus.
Naja, bisher performt Berlin ja auch gut in der Euroleague, auch wenn sie sich noch nicht wirklich belohnt haben, bis aufs erste Spiel. FS hättest du halt wirklich gewinnen müssen. Also wäre halt gut für die Entwicklung eines Teams. Ich meine, die sind teilweise schon so lang zusammen, dann denkst du dir, okay, jetzt wäre mal gut, dann so ein Spiel zu holen, außer jetzt so ein schweres.
Ich finde nicht, dass du das Spiel bei FS hättest gewinnen müssen. Also du hast an dem Tag, also du hast auswärts bei einer Mannschaft gespielt, bei Anadolu Efes, die letztes Jahr im Finale stand, wo sich nicht viel verändert hat und die auch offensiv sehr, sehr gut gespielt hat an dem Tag. Nur du hast halt selbst sensationell gespielt und es wäre schön gewesen, wenn du dich dann belohnst.
Belohnen, so muss man sagen, ja.
Teilweise vielleicht andere Entscheidungen getroffen hättest, da wurde jetzt auch schon viel drüber gesprochen in den letzten Situationen.
Ja, hätte man fahren
Stichwort
können.
2-for-1, Stichwort faulen, ja oder nein.
Ja, ja.
Berlin ist auch top unterwegs. Macht Spaß, denen zuzuschauen, BBL und Euroleague.
Sie wirken stärker.
Ja.
Sie wirken stärker als in der Vorsaison. Das ist mal so ein Zwischenfazit nach ein paar wenigen Spielen zu Beginn. Aber macht auf jeden Fall wieder Laune, sie zu sehen. Es ist schön, Jonas Matisek zu sehen, der viele Minuten kriegt aktuell. Natürlich, weil Siva verletzt war, kommt aktuell als Backup von Matisek und dann spielt er halt gegen Barcelona. Und ja, das. Und
tolle Entwicklung.
Ja. Also
bringt die Größe mit auf der Eins, was auch international ihn einsetzbar macht.
Genau.
Und spielt nicht seinem Alter entsprechend, sondern deutlich reifer, als es eben in seinem Pass steht.
Spielt nicht wie ein 19-Jähriger, stimmt, das stimmt absolut. Also Augen auf Berlin, diese Woche zweimal gegen Moskau, wir zeigen beides. Willst du noch eine Trivia?
Hau raus.
BBL-Trivia. Ich sag dir eine Freiwurfquote, du sagst mir, welcher Spieler, okay? Freiwurfquote all time 183 von 189.
Jordan Hals.
Stimmt.
Ja, das stimmt.
Schön, zu leicht, oder?
Ja.
Ich hätte dir vielleicht die Splits vorlesen müssen pro Jahr, aber hättest du auch gehört. Aber das ging zu schnell.
Ja, aber das ist Jordan Hals.
Ja, das ist Jordan Hals. Weil Coach Koch neulich im im Live-Kommentar gesagt hat, ist er möglicherweise der beste Freiwerfer des Planeten. Da habe ich gedacht, na gut, es gibt noch Steph Curry. Also.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber er ist schon sehr, sehr gut.
Er ist schon sehr, sehr gut, ja, ja. Aber dass du es so schnell hast, ohne nachzudenken. Was ist da der Gedankengang dann?
Also wenn du mit 183 anfängst, glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute Quote ist. Also du würdest ja entweder eine sehr, sehr gute oder eine sehr, sehr, sehr schlechte Quote holen. Und die sehr, sehr gute, die hat eben John Hals.
Die hat er, ja. Das stimmt. Das sind, glaube ich, was, 97%? Ja. Irgendwie so. Okay, ja, Steph Curry. Heute Nacht geht's wieder los. Ganz kurz noch hinten raus. Wer wird NBA-Champion?
Rational würde ich sagen, die LA Clippers. Mein Bauchgefühl sagt mir aber die LA Lakers im Finale gegen die Philadelphia 76ers. Aber das, also, das ist Finale. Regular Season ist was anderes.
Ja, ja, ja.
Rational würde ich die Clippers sagen, aber Bauchgefühl Lakers im Finale gegen Philly 4-2.
Krass, du traust den Lakers so viel zu?
Ja. Ich traue LeBron James und Anthony Davis sehr, sehr viel zu.
Ja. Sie müssen beide fit bleiben.
Ja.
Sie müssen ihr Load-Management gut machen. Gut.
Das ist vorausgesetzt.
Vorausgesetzt. Wenn sie fit bleiben, ist das ein krasses Duo. LeBron hatte so lange Pause wie noch nie. Oder
das beste Duo überhaupt. Der beste Mitspieler Anthony Davis, den LeBron je hatte.
Ja, und LeBron und umgekehrt.
Das
gilt für beide.
Anthony, gilt für jeden Menschen, der mit LeBron James zusammengespielt hat, dass es der beste Spieler vermutlich ist.
Das stimmt. Das stimmt. Ansonsten, gut, Clippers mit Kawhi nie zu unterschätzen, wenn der wieder durchdreht.
Was sagst du denn?
Es ist schwer. Ich mag den Take jetzt, so lange ich drüber nachdenke, wenn sie fit bleiben. Ich glaube einfach nicht, dass Anthony Davis fit bleibt. Und wenn die Verletzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt, Richtung Playoffs, dann haben sie halt ein Riesenproblem.
Dann sind sie raus.
Dann sind sie raus, weil, ich finde Philly auch super spannend. Das Experiment, wir gehen zurück zu alle Spieler sind groß. Das wird, glaube ich, für den Rest der Liga ein Problem, weil sie alles wegverteidigen können eigentlich.
Ja. Ja.
Das finde ich interessant. Ich bin ein riesen Kawhi-Fan, deswegen glaube ich, dass die Clippers, wenn Paul George von seinen diversen Verletzungen jetzt da einigermaßen fit zurückkommt.
Ja.
Ich mag den Supporting Cast der Clippers. Mache ich wirklich gern.
Sind es rundere, homogenere Team als die Lakers?
Wen vergessen wir? Es gibt zu viele.
Ja, also ich glaube, dass Denver oder Houston die Regular Season im Westen gewinnen.
Ja.
Weil du halt viele Ausfälle hast, beziehungsweise Load Management.
Regular Season Teams, Utah, Houston, kann ich mir gut vorstellen.
Houston und Denver. Ja. Ich glaube, Utah ist dann in den Playoffs eher gefährlicher und im Osten glaube ich, dass Milwaukee die Regular Season gewinnt und Philly Zweiter wird, aber Finale Lakers gegen Philly.
Ich glaube auch, dass Milwaukee kein Playoff-Team weiterhin ist. Also dann wird es interessant, weil dann geht es Richtung verlängert Giannis oder nicht.
Genau.
Dann werden wir dieses Theater wieder erleben. Okay, ich sage auch Philly im Osten, aber ich sage Clippers im Westen.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Alex, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Ja, Körny, schöne Grüße. Finde noch, genau, um es in deinen Worten zu sagen.
Ende aus Gummimaus.
Das ist das Ende dieses Podcasts. Und danke fürs Zuhören. Sehr viel Basketball bei Magenta Sport weiterhin. Was sagt Körny immer? Mir fällt es gar nicht ein. Pariser Tee noch Wiedersehen?
So sieht's aus.
So sieht's aus.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
We treat people here with complete respect. This is Germany.